Normal moving. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe. Heute ohne Johannes Flöhr, dafür wieder mit Hidda Köhn.
Aber ich kann so tun, als wäre ich Johannes Flöhr. Das ist ja kein Problem.
Ja?
Ja, also falls,
ja, ist kein Problem.
Falls Johannes besser ankam, kann ich auch so tun, als wäre ich er. Kann ja einfach so ein paar lustige...
Jetzt haben sich viele, schon an ihn gewöhnt jetzt.
Ja, ich kann einfach ein paar lustige Tweets vorlesen. Wir haben beide eine Sehschwäche. KFC Uerdingen, bester Verein der Welt. Grotenburg, Krefeld. Krefeld, wohne jetzt in Hamburg. Ja, ich glaube, damit habe ich meinen Johannes Flöhr perfektioniert.
Das klang wirklich deckungsgleich, Johannes.
Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein, wirklich.
Ja, du bist wieder da, wenn auch remote.
Yes.
Ja, aber schön, dass du da bist. Wenige hundert Meter von mir entfernt, aber doch nicht ganz bei mir.
Ja, aber das nächste Woche gehen wir wieder richtig Knallgas. Das wird richtig doll.
Nächste Woche gehen wir wieder richtig Knallgas. Geil.
Geil. Ja,
ja,
Ostermontag,
schön,
da wird
schön.
Erstmal das Bier gesucht, würde ich sagen. Und im Bier suchen bin ich Profi, da wird auch Bier gefunden.
Ja, Hinnerk, wie geht's dir mit Corona?
Also genau, wir hatten ja einmal die Folge mit dir, einmal kurz mein Bericht dazu, die ersten 3 Tage war schon echt scheiße. Also ohne Gelomyrtol und Ibuprofen. Also ich glaube, ich habe am Tag so 3 bis 4 Gelomyrtol und auch so 2, 3 Ibus genommen. Ich hatte halt heftig Kopfschmerzen. Das war so mein schlimmstes Symptom war.
Ja.
Natürlich Gliederschmerzen, allgemeines Unwohlsein. Aber ich hatte kaum Husten, ich hatte keine Atemprobleme. Ich hatte ganz schön doll Schnupfen. Aber am heftigsten waren die Kopfschmerzen. Und die haben auch echt geballert. Das war so das Krasseste. Das hat aber bei mir echt schnell wieder aufgehört. Also Mittwochabend ging schon wieder einigermaßen. Donnerstag hatte ich gar keine Kopfschmerzen mehr. Dann war das die schlimmste Symptomatik in der Quarantäne war eigentlich die Langeweile. Also weil das war also ab dem Donnerstag wurde es halt einfach unerträglich. Ich habe erstmal noch, insbesondere, es ist ja auch immer so, man denkt ja, also mein Gedanke war, okay, jetzt geht's dir gar nicht mehr so scheiße, dann hast du jetzt mal Zeit für all die Sachen, die man sonst immer so aufschiebt, vielleicht mal den Kleiderschrank ausmisten, paar Bücher lesen.
Ja.
Na klar. Aber das sind, weißt du, wenn das in dieser Situation ist, so jetzt endlich mal eine Serie gucken, die ich schon lange wollte, oder einen Film oder ein Videospiel spielen, wenn das in der Situation ist, wo du die Zeit hast, weil du die Zeit haben musst, dann macht das alles überhaupt keinen Spaß mehr. Wenn du dir die Zeit nimmst explizit, um es zu machen, dann ist es toll. Aber weißt du, wenn du dann 7 Stunden vorm Videospiel sitzt und bei Stunde 4 schon dachtest, das macht mir gerade keinen Bock. Das ist eigentlich, das war für mich auf jeden Fall das Schlimmste an der ganzen Sache. Also in der Quarantäne, ich bin schon echt froh, dass mein Mitbewohner das auch hatte. Weil das hat dann dafür gesorgt, dass wir wenigstens die ganze Zeit zu zweit aufeinander gehangen haben. Da haben wir irgendwie zusammen gekocht, ein bisschen gekniffelt, Filme geguckt und so. Das hat das schon alles sehr, sehr erleichtert. Aber ich habe heute auch gemerkt, ich bin einfach auch mal froh, mit jemand anderem zu reden. Also so gerne ich den Typen auch mag, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, erstmal ihn 4 Wochen nicht zu sehen.
Ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Als ich Corona hatte, habe ich ja auch mit anderen Leuten, die auch Corona hatten, viel online GTA gespielt.
Ja.
Aber es ist irgendwann einfach auch nur noch so, ja, eigentlich skypt man und redet und das macht eigentlich auch schon seit einer Weile keinen Spaß mehr.
Ja, genau. Aber also ich habe das auch so gemerkt, ganz viele haben das ja in der im ersten Lockdown auch so gemacht, dass sie so Kniffelrunden online hatten und ich dachte, ach, was für eine schöne Sache. Und dann saß ich hier mit meinem Mitbewohner Jan und wir haben mit Markut geskypt, der leider sich Corona geholt hat bei einer NGO-Mission, auf der er war. Um Wasserratten zu retten.
Markut hat auch Corona.
Ja.
Also ist, ja.
Und dann saßen wir hier.
Selbst die Bastion fällt.
Ja, dann saßen wir hier am Mittwoch, haben mit ihm ein bisschen, nee, gar nicht am Mittwoch, am Samstag, haben ein bisschen geskypt, ein bisschen gekniffelt und es war ganz nett und dann meinte er, ja komm, das machen wir doch morgen einfach nochmal und ich habe richtig gemerkt am nächsten Tag, wie geladen ich war nach der ersten Runde Kniffel, wie ich gar keinen Bock mehr hatte, es war einfach nur so, ja komm, jetzt würfel doch schneller, Mann, ich will die Runde einfach nur durchziehen, es war einfach nur, es war wirklich auch so, wir haben einen Abend haben wir richtig lange Filme geguckt und gezockt. Und dementsprechend auch, halt auch lange ausgeschlafen und sind echt spät erst aufgestanden. Und da war die erste Reaktion war gar nicht so, oh, jetzt haben wir, es war eher so von der Reaktion her, geil, Hälfte des Tages schon rum. Jetzt ist es nur ein halber. Es war wirklich Zeit absitzen. Also es war dieses Langeweile-Ding war echt schlimm, obwohl wir so viele Möglichkeiten hatten, was wir tun konnten. Aber nichts davon hat dann irgendwie erfüllt oder befriedigt.
Ja, ist schon so, dass man hauptsächlich irgendwie, dass man wirklich so dankbar ist zu jeder fortgeschrittenen Stunde. Oh, bald ist der Tag schon wieder vorbei. Ich hatte das auch, dass ich mal so um 21 Uhr oder so auf die Uhr geguckt habe und dachte so, ich bin noch nicht müde, es wäre so geil, wenn ich jetzt einschlafen könnte, dann wäre es einfach schneller vorbei.
Oh, wie gern würde ich kiffen. Dann wäre ich jetzt einfach träge und es wäre okay, wenn ich einfach nur rumlieg und einfach früh einschlaf.
Aber ja. Kiffen auch so eine Sache, die man sich erst beibringen muss.
Ja, nee, also das werde ich zeitlebens, glaube ich, nicht nochmal versuchen. Aber
ich werde dem auch nicht mehr anhängig, leider.
Aber ich, also weiß ich nicht, es war wirklich, es war einfach so dieses Stundenzählen, so Minutenzählen eigentlich schon eher. Also auch so dieses so, oh, es wäre so geil, wenn ich jetzt schlafen könnte. Oder auch einfach nachmittags sich schon denken, du, ich leg mich jetzt einfach nochmal für eine Stunde hin. Und dann habe ich noch mal eine Stunde geschafft.
Da sind wir auch wieder. Eine Stunde geschafft, geil. Ja, aber ist dann auch scheiße, wenn du halt dann so und dann bist du wieder länger wach.
Mhm. Ja, und insbesondere dadurch, dass wir halt auch beide Corona hatten, war es halt auch so die Situation von, ich kann ihn jetzt nicht hängen lassen. Ich kann mich jetzt nicht irgendwie in mein Zimmer verkriechen und ein bisschen lesen. Nee, wir ziehen das hier gemeinsam durch.
Ja, verstehe.
Aber ja, Gott.
Aber gut, aber ich meine, ist doch gut, jemanden zu haben, nicht alleine zu sein, weil ich glaube, das ist das Schlimmste.
Ja, am schlimmsten war, am allerschlimmsten an der ganzen Situation war, ich hatte ja fest damit gerechnet, dass ich meine Freundin nicht sehe, weil ich war ja auf Tour. Und dann war aber so die Situation, dass ich ja wieder in Hamburg war und meine Freundin hat ab und zu dann bei mir so an die Zimmerscheibe geklopft und wir haben kurz miteinander geredet. Aber es war so ein bisschen wie in so einem Gefängnisfilm, wo ich meine Hand an die Scheibe lege und sie ihre. Weil, also das war wirklich, das hat mich auch richtig gefickt. Das war wirklich traurig.
Warte auf mich, Baby. Wenn ich wieder raus bin.
Ich werde mir einen ordentlichen Job suchen. Ich werde Kfz-Mechatroniker und wir kaufen die Straußenfarm, die du immer haben wolltest, in Iowa.
Oh ja, das so genauso stelle ich es mir vor bei dir.
Aber ganz genauso. Kurz, um das einmal kurz auch nochmal so zusammenzuschließen. Alter, hatte ich ein scheiß Glück, dass ich so milde Symptome hatte. Also klar, die ersten 3 Tage waren kacke, aber ich hatte keinen schweren Verlauf, ich hatte keine Atemprobleme, mir ging es relativ schnell wieder gut. Und ganz ehrlich, da bin ich so dankbar für, wenn ich mir das angucke bei anderen Leuten, die da, also klar, bei den Leuten, die einen richtig schweren Verlauf haben, aber auch Moritz hat dementsprechend leider auch Corona gekriegt. Klar, also erstmal die Termine wurden verschoben und so, das ist ja klar, aber der konnte ja nicht mal zu seiner Family zurück, weil er dann ja alle angesteckt hätte, deswegen sitzt er jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem Haus von seinem Vater, in seinem alten Kinderzimmer und Moritz hat auch richtig, also Moritz hat es viel heftiger erwischt, der hat auch Fieber und so, dem geht's jetzt langsam besser, aber oh, Alter, das, also tut's mir natürlich leid, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn eingesteckt habe, ist ja relativ hoch und gegeben, aber trotzdem, also alleine die Vorstellung, da jetzt in diesem Zimmer zu hocken und da hängen noch so alte Iron Maiden Poster an der Wand, es ist ja wie Weihnachten.
Ja, kann ich mir gut vorstellen bei Moritz auch. Mhm. Aber jetzt hat er endlich die Zeit, die er braucht für Counter-Strike.
Ja, aber er hat den Rechner ja nicht bei seinem Vater. ist alles schwierig. Ich habe aber ganz kurz nein. Zum Thema Tour, ich möchte einen O-Ton teilen, der O-Ton der Woche. oder mittlerweile ja eigentlich sogar der letzten zwei Wochen. Ich saß in, also zum ersten Tourtermin bin ich mit dem Zug gefahren nach Osnabrück. Moritz ist direkt mit dem Auto gefahren, ich mit dem Zug. Und dann saß ich im Bordbistro und hatte mir eine Tasse Kaffee bestellt. Da war niemand, außer einer älteren Frau. Die hat sich aber auch erst reingesetzt, als wir kurz vor Zielort Osnabrück waren. Und dann kam halt die Bedienung und meinte so, na, was kann ich Ihnen denn bringen? Ich brauche erstmal Ihren 3G-Nachweis, bla bla bla. Und sie hatte die Frau begrüßt mit Moin. Und dann meinte die ältere Frau so, Herr, Herr, Moin. Moin, Moin. Kommen Sie aus Hamburg? Ja, ich komme aus Hamburg. Ja, aus Hamburg komme ich auch gerade. Aber das war kein Vergnügungsbesuch. Oh nein, was ist denn passiert? Meine Tochter hat geheiratet. Das war nicht so. Also, wie doll kannst du den Schwiegersohn hassen? Das war wirklich wow. Wow.
Das war kein Vergnügungsbesuch.
Ja, ich dachte, jetzt erzählst du irgendwie, ich war im Krankenhaus für Freunde besuchen oder auf dem Friedhof oder so, aber nee, der Grund der Trauer war der schönste Tag in dem Leben ihrer Tochter.
Ja, der Alte hat bestimmt Tattoos oder so. Mhm.
Ist ein Angel, ein Hells Angel oder ein Bandidos.
So eine klassische Motorradhochzeit.
Und, oh, warte kurz, das will ich auch noch kurz ins, zum Themenpunkt noch Quarantäne, bevor ich das vergesse. Ich glaube, ich habe das im Podcast schon mal erzählt, dass wenn ich verkatert bin, ich mich unglaublich gerne in Online-Shopping vertiefe, wo ich mir ganz viele Sachen angucke. Das packe ich dann in den Einkaufswagen. Und dann überlege ich nochmal und mir wird relativ schnell klar, ja gut, du verlierst hier gerade viel Geld, du kannst nicht für 800 Euro gerade Möbel kaufen oder so ein Shit und dann mache ich's nicht. Und das war jetzt während der Quarantäne auch so, dass ich morgens aufgewacht bin und dann habe ich erstmal am Handy so ein bisschen geguckt, was es irgendwie so an netten Klamotten gibt oder geilen Stuff, so customized Mikrofone und so ein Kram. Und dann ist mir aber eingefallen, dass, erinnerst du dich noch an die Zeit, gerade so um Weihnachten rum, als man kleiner war oder auch in der Pubertät, wo man so einen Katalog hatte und dann haben die Eltern einem so einen Kuli gegeben und meinte, kreuz doch mal an, was für dich tolle Weihnachtsgeschenke wären, die der Weihnachtsmann bringen kann. Ja, und da hat man sich so den angeguckt und hat so überall seine Kreuze gemacht, auch bei Sachen, die man irgendwie gut fand. Und im EMP-Katalog, später hatte ich das auch, weißt du, dass ich da so durchgescrollt habe und so dachte, oh, ja. R2D2.
Durchgescrollt durch den Katalog. Shit,
durchgeblättert. So, dass man da sitzt und sich so denkt, Alter, ganz ehrlich, wenn ich meine erste eigene Wohnung habe, ne, dann werde ich so viel geilen Scheiß da drin haben. Die Leute werden reinkommen und sagen, Alter, ist das alles cool, was du hast. Und das war damals ja nicht so, dass man dachte, oh, ein wirklich schöner Holztisch oder ein gutes Messerset, sondern damals war die Überlegung, nee, auf jeden Fall in mein erstes eigenes Wohnzimmer kommt die große Star Wars Flagge und R2D2 Salz- und Pfefferstreuer. Und weißt du, so der ganze Mist. Und ich war halt in der Kantine wieder auf so einer Seite, wo ich dann ganz viele Sachen gesehen habe, wo ich dachte, krass. Und all das fandest du als Pubertierender richtig cool und hättest das jetzt in dieser Wohnung, in der du dich gerade befindest, hättest du das auch. Und ich, das Ding ist, so alleine der Gedankengang, ja, das finden dann alle mega geil, schwierig. So, stell dir mal vor, du kommst in eine Wohnung von einem 28-jährigen jungen Mann und es ist einfach alles vollgeballert mit so Customized-Scheiße von irgendwelchen EMP- oder MC-Katalogen und da hat man da irgendwie, keine Ahnung, die Klobürste, wo oben drauf Darth Vader ist oder ein Harry Potter-Zauberstab oder irgendwie sowas, wo doch jeder normal, rational denkende Mensch würde doch sagen, ja, okay, der ist auf jeden Fall weird, also das Date breche ich hier ab, spätestens.
Ja, ich hatte auch meinst du jetzt, wenn man so das erste Mal alleine wohnt oder wenn man das erste Mal auszieht oder schon im Kinderzimmer?
Nee, auch so erstes WG-Zimmer, also schon, dass man ausgezogen ist.
Ja, im ersten WG-Zimmer hatte ich auf jeden Fall auch so, einfach so, weil ich in der Schule schon dachte, Mensch, sowas hätte ich gerne. So hatte ich ein Wandtattoo. Aber halt von so Pac-Man-Figuren.
Ja.
Und ich habe mir so richtig cool, so habe ich so mit Kreppband abgeklebt, hatte ich so an die Wand gemalt in Giftgrün. So Play, Pause, Stop, Record, Forward, Rewind. Weißt du, so diese Zeichen von, oh nein, vom Discman.
Ja, 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 genau das.
So richtig ätzend.
Genau sowas. Das ist also solche Sachen, so Wandtattoos mit lustigen Videospielmotiven, das ist die Lavalampe der Neuzeit. Leute, die sowas haben, nicht weiter verfolgen. Das werden keine guten Freunde.
Hattest du irgendein peinliches Poster in deinem Kinderzimmer? Also als Teenager meine ich jetzt so?
Ja, ich hatte das die Ärzte Poster mit Es gibt nur einen Gott, Bela Faridrott.
ich hatte auf jeden Fall mal das Eminem-Poster, wo er so zwei Mittelfinger hochzeigt, so böse guckt.
Traum.
Und oberkörperfrei ist. Und ich glaube, mein Vater hat immer gesagt, wollte mich damit aufziehen, dass ich schwul bin.
Ja, genau. Ich hatte, das ist genau wie wenn
so damals war das noch ein Schimpfwort, Leute. Heute, also für meinen Vater zumindest.
Heute ist
es nicht mehr so.
Das ist so der Move, wenn der eigene Vater sich so denkt, so, ja, okay, ich zieh meine Hose jetzt auch so ein bisschen runter, dass meine Unterhose rausguckt, und dann sagt man, yo, 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 findet ihr das wirklich cool, wie ich rumlaufe? Und man denkt so, nee, Papa.
Hat er auch immer gemacht?
Ja, nee, Papa, wirklich nicht. Also du sorgst gerade dafür, dass dein Sohn in einen unendlichen Fiebertraum der Beschissenheit der Dinge reingezogen wird.
Ja, er hat auch immer, er hat so die hier das Rockzeichen gezeigt, weißt du, mit dem kleinen Finger und dem Zeigefinger raus.
Ja, ja,
weißt,
genau.
So Rock.
Ja, genau.
Und hat das immer gezeigt, aber gleichzeitig Hip-Hop gesagt. Ja. Und hat dann die Hände so flattern lassen. Hip-Hop.
Der ist doch keine Musik mehr. Mach doch mal was von Fleetwood Mac an.
Ja. Obwohl mein Vater war früher war irgendwie richtig großer, meine Eltern beide irgendwie so Xavier Naidoo Fans, als Xavier Naidoo gerade Gott für sich noch entdeckt hat und so.
Ja. Und nicht das jüdische Finanzwelttum, ne?
Ja, genau. Und damals, das ist eins, wenn ich das erste Konzert, auf dem ich war, war also nicht das erste eigene, wo ich irgendwie selber hin wollte oder so, aber mein Vater war krank. Mhm. Und meine Eltern hatten Karten für Xavier Naidoo und Söhne Mannheims in Göttingen.
Mhm.
Und meine Mutter wollte da unbedingt hin und wollte da natürlich nicht alleine hin, dann hat sie mich mitgenommen.
Mhm.
Und das war eins der ersten Konzerte, auf dem ich jemals war, wenn nicht das erste.
Oh wow.
Mhm. So 99 oder 2000 oder irgendwie sowas.
Ja. Und wie war's?
Oh Mann, ey. Ja, weiß ich nicht mehr. Ich habe viel geweint, glaube ich.
Seid ihr den Weg gegangen, auch wenn er steinig und schwer war?
Er war kein leichter, sage ich dir ehrlich. Aber... Aber tja, zu meiner Mutter kann ich nur sagen, sie sieht mich einfach nicht.
Ja.
Wie lange kann man denn Xavier Naidoo Songs reden? Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Also das Nächste, was mir auch eingefallen wäre, wäre tatsächlich einfach nur Sabrina Settler, Du liebst mich nicht gewesen, weil mein unendlicher Fundus an Musikwissen ist leider bei Xavier Naidoo doch relativ schnell erschöpft.
20.000 Meilen über dem Meer. Hat er, glaube ich, oder unter dem Meer, weiß ich nicht. Aber er hat noch so einen Song, der heißt so.
Ich weiß.
Hat mein Vater früher immer im Auto gehört. Da war Xavier Naidoo aber auch noch nicht so erfolgreich.
Ja.
Aber das war cool. Das ist, glaube ich, ein stabiler Track. Müssen wir nochmal reinhören.
Weißt du eigentlich, es gab doch bei euch im Ort, gab's doch, da muss ich jetzt gerade dann denken, wegen dem ganzen Jugendkram. Gab's bei euch im Ort oder in den umliegenden Orten auch eine Videothek, wo ihr am Wochenende immer hin seid oder durftet ihr euch einen Film oder ein Videospiel aussuchen oder sowas?
Ja.
Mhm.
Ich hatte, glaube ich, sobald ich das irgendwie machen konnte, so einen Videotheksausweis.
Ja.
Meine Eltern haben das gar nicht so sehr genutzt. Meine Mutter war da kein großer Fan von.
Mhm.
Aber irgendwann, ich und meine Freunde, so als Teenager, wir waren doch schon echt oft in der Videothek und haben da auch Videospiele ausgeliehen.
Ja.
Teilweise auch mal eine ganze Konsole.
Ja, genau.
So,
ja.
Für ein Wochenende?
Ja, das genau, das ging. Und bei uns war das so mit so Stickern. Gelb für 6-Jährige, grün für 12-Jährige, blau für 16 und rot für 18-Jährige, dass man auch, weißt du, so, dass man nichts ausleihen durfte, was man nicht ausleihen durfte. Und so jetzt Frage, daran erinnere ich mich nämlich noch sehr, sehr speziell bei der Videothek in Eckernförde, bei Jönk, gab es einen Bereich, der war ab 18, explizit, da durfte man nur rein, ab 18. Und ich habe meinen Stempel bekommen für, ich bin 18 und hatte mir das fest vorgenommen für die Woche drauf und dann hat aber die Videothek dicht gemacht. Das heißt,
die Zeit einfach vorbei war, der Videotheken.
So, jetzt ist aber der Punkt, jetzt ist der Punkt. Ich bin mir sicher, dass ein Großteil dessen, was sich in dieser ab 18 Abteilung befindet, nur Pornos waren. Aber ich werde es ja nie erfahren. Vielleicht war es auch wirklich ein wunderbarer Quell der brutalen Gewaltfilme, die in Deutschland indiziert wurden. Oder ein Videospiel, das ich immer spielen wollte. Aber ich werde es niemals wissen. Ich werde es niemals wissen.
Ich habe mich da mal reingeschlichen damals.
Oh, und?
Weil wir hatten eine kleine Videothek, die musste irgendwann zumachen. Die war richtig geil. Da hat so ein Typ gearbeitet, der dem der Laden gehörte. Der kannte auch jeden Film, den er hatte.
Ja,
also
natürlich.
Weißt du, wenn du ihm erzählt hast, so, hey, irgendwie, was weiß ich, irgendwas, was du gerade für dich entdeckt hast, Pulp Fiction oder was weiß ich, irgendwas, ne?
Ja.
Scheißegal. So, hey, das hat mir gefallen oder ich habe diesen Film gerade gesehen, hast du noch sowas ähnliches und so. Und der hat dir dann sein ganzes Movie-Wissen ausgebreitet, wie der Connoisseur der Cineastik, der er nun mal war.
Ja.
Und hat einem da alles Mögliche erklärt und gezeigt und mit dem konnte man sich ewig lang unterhalten. Und in dieser kleinen Videothek gab es ganz in der Ecke halt einen Bereich, der war nur abgesperrt durch so einen Vorhang. Da stand dann ab 18 drauf.
Ja.
Und wir haben da halt so viel rumgehangen halt auch, dass wir uns da dann mal reingeschlichen haben, als wir gesehen haben, ja, der hat so viel zu tun.
Mhm.
Und haben uns das mal angeguckt. Da gab es natürlich noch so eine große Videothek, weißt du, so eine Captain-Videothek, wo es dann eine extra Tür gab und bla bla bla. Das war dann sehr viel schwieriger, da reinzugehen. Da war ich leider nie drin. Aber in dieser kleinen Videothek ja. Und das war hauptsächlich Pornos.
Ja.
Also zu 95%. Und dann gab es halt diese in Deutschland indizierten Filme, die halt ab 18 sind.
Ja, und genau. Ich wusste, so ein kleiner Prozentsatz von mir wusste immer, dass ich da vielleicht doch noch mal ein, zwei nette Abende hätte haben können. Also abseits der Pornos. Aber so, also... Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch tatsächlich, weil mich das so interessiert hat, habe ich auch nochmal gegoogelt. Es gibt in Hamburg noch 2 Videotheken, wo man wirklich hingehen kann, um sich DVDs auszuleihen. Und ich finde das
geil.
Also ich frage mich, wie sich das finanziert. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, finde ich irgendwie toll. Finde ich irgendwie gut, dass es das noch gibt.
Ich weiß nicht, in so einer Stadt, die so groß ist, wird es noch eine kleine Videothek geben für alle, die das noch wollen. Also und es gibt gerade so viele, die wahrscheinlich auch bei mir in der Kleinstadt in diese Videothek damals gegangen sind.
Ja.
Weißt du, dass es sich gerade so lohnt.
Ja. Ja, es gibt bestimmt auch Leute, die also auch einfach aus Altersgründen immer noch daran denken, ne, und die sich nicht Netflix oder sowas holen.
Ja, klar.
Finde ich irgendwie.
Glaube ich auch.
Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bewusst eine DVD gekauft habe.
Nee, weiß ich auch nicht mehr. Ich habe mal wirklich digital Filme ausgeliehen und auch mal welche gekauft.
Ja.
Ist jetzt aber auch schon länger her. Aber sowas habe ich wohl dann doch noch mal gemacht. Aber ich habe bei mir zu Hause auch bestimmt noch so 80, 90 DVDs einfach so rumstehen, die einfach da so vor sich hinstauben.
Ja, genau. Die sind alle bei meiner Mutti und die hat keinen DVD-Player. Es ist total genial. Also ich will gar nicht wissen, was ich da alles an Schätzen liegen habe. Auch als man damals noch aus dem Fernsehprogramm was aufgenommen hat auf diese Festplatte von dem DVD-Brenner. Und dann konnte man das auf eine DVD rüberspielen. Genial. Ach, genial.
Geil, ey, sowas hatten wir gar nicht. Das ist ja geil.
Das war richtig geil. Das haben wir richtig oft genutzt und irgendwas hat dann nicht funktioniert und da hat man die ersten 15 Minuten oder die letzten 15 Minuten nicht gesehen.
Ja, ja. Blöd ist dann natürlich, wenn deine Eltern da vielleicht ein Porno drauf haben.
Ja.
Aber die VHS oder die DVD ist betitelt mit Bernhard und Bianca 2. Dann hast du als... dann hast du als Heranwachsender eine komische Erfahrung.
Ja.
Weiß ich vielleicht aus... eigener Erfahrung, aber das hat mir und meinen beiden Brüdern sehr viel Spaß gemacht, den Film Geile Schwestern und Reitschule zu gucken.
Ja.
Ein Porno aus den 80ern, an dessen Handlung ich mich noch sehr genau erinnere.
Wie viel Handlung war da? Ich finde auch interessant, dass früher pornografische Videos viel mehr Handlung hatten als heutzutage.
Also es waren halt zwei Pornos da drauf. Das eine war halt Geile Schwestern und der andere war Reitschule.
Mhm.
Und geil, dass ich mich daran noch erinnern kann. Und das, da war ich 10, da war ich oder so, ne? Also ja. Oder 11, keine Ahnung.
Ja.
Und Geile Schwestern war auf jeden Fall auf einer US Army Base.
Mhm.
Und das war die medizinische Unterstützung da.
Ja.
Und die Soldaten auf der US Army Base in der Luft Air Force, das war in so einem Air Force Hangar, die waren verletzt, die brauchten medizinische Unterstützung.
Ja, genau. Was hatten die denn? Hatten die schlechten Samen in sich, der raus musste? Oder war das so ein biologischer Kampfstoff von den bösen Russen?
Ich weiß es nicht. So genau weiß ich es nicht mehr. Ich weiß, das ist ja auch immer, es gibt ja bei diesen Pornos so eine Vorgeschichte.
Ja.
Und dann ist so mit so einem Schnipser ist dann alles egal. Weißt du, wie wenn die Pizza geliefert wird.
Ja. Ne?
Oh, ich habe eine Pizza bestellt, oh, ich habe kein Geld und los geht's.
Ja,
so,
ja, ja, klar.
Und das ist so, oh, ich bin krank, ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Hier tut's weh, probier's mal weiter unten und ab da ist die Handlung komplett egal. Das spielt einfach in dem Flugzeughangar.
Für Leute, die sich jetzt zum ersten Mal mit solcher Rhetorik beschäftigen, kann ich sagen, aus meinem großen Fundus des Creative Writings, sowas nennt man einen Plot-Device.
Apropos Plot-Device. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen ganz kleinen Plot-Twist, denn mein Bier ist auch leer. Und dann machen wir weiter mit Folgendem. Da-dam-dam.
Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Ein Mann, ein Wort. Und dieses Wort ist Max. Und sein Adjektiv ist scharf. Max Scharf ist vielleicht der beste Fußballspieler der Welt, aber das wissen viele einfach nicht. Normalerweise würde er mit seinem Können und Talent als Stürmer beim BVB brillieren, aber er hat das millionenschwere Angebot abgelehnt, denn er hätte zu wenig Zeit für sein wahres Herzensprojekt. Bier.
Ja.
Und da Bier so gut zum Podcast passt, verbindet er beides. Und da es uns brennend interessiert, was er noch so für Fehler in seinem Leben gemacht hat, gibt es diese Podcast-Kategorie. DVZ, DM, FBF. Die viel zu doll meine Freunde wo fragen. Von mir für euch und für Max. Und ab und zu Prominente, aber das ist schon wieder eine Woche her. Johannes Flöhr. Also Max, bist du ready?
Ja, ich bin ready. Oh, ich wurde schon so lange nichts mehr gefragt. Das ist doch schön.
Wie?
Also so auch im echten Leben werde ich ja nie gefragt. Einfach.
Wie geht's dir, Max? Also.
Ja, die Leute sagen sowas, aber wollen sie die Antwort hören? Nein.
Nee, meistens interessieren sie sich dann doch nicht so sehr. Also das ist ja einfach, das ist ja eigentlich der Hintersinn an genau solchen an solchen Fragen. Das ist ja eine Höflichkeitsfrage. Wenn man dann wirklich erzählt, wie es einem geht, dann sind die Leute immer so ein bisschen peinlich pikiert. Das merke ich ja jedes Mal, weil ich mir das ja irgendwann mal vorgenommen habe. So, Hinner, wie geht's dir? Ach ja, also eigentlich sollte ich nicht klagen, aber gerade die Depressionen kicken irgendwie gerade wieder. Und man sieht immer, wie die Person gegenüber schon auf Durchzug schaltet. Wo ich mir dann auch so frage, naja. Aber deswegen sind wir hier bei den viel zu dollen meine Freunde Buch fragen oder wie ich ja auch immer sage, DVZ, DMF, FBF. Wo wir die wirklich wichtigen Fragen des Lebens stellen.
Ja.
Max, bist du bereit?
Natürlich. Für dich bin ich bereit. Für die Fragen nicht.
Wie sieht dein perfektes Frühstück aus?
Oh Gott, jetzt wird es wieder so toll, Alter. Jetzt wird es schon wieder so toll.
Ich weiß,
du holst.
Das ist ein ernstes Thema für dich, aber ich muss es einfach mal rauspacken, weil es geht nicht nur mich was an, es geht die Leute da draußen auch was an. Die Möbis da draußen müssen erfahren, wie das perfekte Max-Scharf-Frühstück aussieht.
Mein perfektes Frühstück besteht hauptsächlich aus Nostalgie. Und damit meine ich das Frühstück bei meinen Eltern. Also wenn ich bei meinen Eltern bin, das Ding ist, ich kann 30 Euro für ein Frühstück irgendwo ausgeben und das ist bestimmt gut.
Ja.
Weißt du, ich kann irgendwo brunchen gehen. Das ist bestimmt auch lecker. So. Ja. Und du kannst auch irgendwo hingehen, wo die arschgeiles Brot haben und alles Mögliche und so weiter und so fort, ne?
Ja.
Aber so wie meine Eltern Wochenendfrühstück machen, das ist für mich das Beste. Es gibt für mich nichts Besseres als das. Also das ist, also es gibt, es gibt frisch gepressten Orangensaft oder Orangensaft auf jeden Fall.
Ja.
Es gibt Latte Macchiato aus der viel zu teuren Kaffeemaschine, die mein Vater hat.
Ja.
So, das sind natürlich die Basics.
Ja.
Es gibt richtig, richtig guten Käse. Es gibt Eier, weichgekocht. Das ist immer, bei meinen Eltern ist immer so eine kleine Wissenschaft, kommen die aus dem Kühlschrank, kommen die nicht aus dem Kühlschrank. 6 Minuten, 6,5 Minuten, 6 Minuten, 15 Sekunden.
Ja.
Das muss ich einspielen, dass sie gerade so weichgekocht sind.
Ja, so kurz vorher noch Salmonellengefahr.
Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Und dann ist was mein Vater macht. Das ist wirklich, das ist, sag ich mal, cholesterinmäßig nicht das allerbeste, was es gibt. Mhm. Aber es ist der Wahnsinn. Was mein Vater macht, kennst du diese Blöcke Gouda, die es gibt?
Ja, kenne ich.
Das klar. Das sind nicht einfach Gouda-Scheiben, sondern so ein Käseblock.
Ja, ja.
Und da schneidet mein Vater so dicke Scheiben ab.
Ja.
Und hat so, nimmt dann sehr gutes Olivenöl und brät dann diesen Käse einfach in Öl an, sodass er auch so leicht hart wird. So.
Ja.
Und macht dann Paprikapulver drauf und Muskatnuss und Knoblauch und was weiß ich was. Und das ist, it's the fucking best. Es ist wahrscheinlich eine der ungesündesten Sachen, die du machen kannst.
Ja.
Frittiert, wow. Weil es ist faktisch frittierter Käse.
Alter.
Und
ich wusste tatsächlich nicht, dass ich mit der Frage wirklich so ein großes Feld aufmache.
Es ist, aber ich muss dir sagen, wenn ihr einen Sonntag habt, einmal im Monat, alle 2 Monate, einmal im Jahr, wo ihr sowas machen wollt,
ja.
Es ist der fucking Wahnsinn. Also so praktisch angebratenen Käse in Olivenöl mit frischer Muskatnuss drüber gehobelt, Paprika, so, das ist der absolute Wahnsinn. Es ist so, so gut. Und dann gibt's halt das und ja, einfach sehr gut, sehr gute Sachen von allem. Und es dauert dann, das Frühstück dauert einfach auch immer viel zu lange. Und was ich jetzt im Winter bei meinen Eltern gemerkt habe, dieses Frühstück kam nochmal auf ein neues Level,
ja.
Weil meine Mutter jetzt eine neue Passion für sich entdeckt hat und das ist selbst Brot backen.
Ja, das ist aber auch wirklich geil.
Und das muss ich sagen, bei meinen Eltern zu sein, sich so bekochen zu lassen und so mega geilen Kaffee zu haben aus einer unfassbar geilen Kaffeemaschine, die so der Barista-Kaffeemaschine, wo du einen Führerschein für brauchst, um die zu machen.
Ja,
oder
ja,
einen Pilotenschein oder so.
Ja.
Und dann dazu selbst gebackenes Brot, noch warm, frisch aufgeschnitten. Dieses Brot, ne, das ist auch als Abendbrot einfach bei den Eltern so mit sehr gutem Olivenöl, einfach ein bisschen Salz drauf, einfach dieses Brot ein bisschen eintunken. Das ist ein Abendessen. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du nicht fürs Leben. Und das ist La Deutsche Vita in Nordhessen, sag ich mal.
Auf jeden Fall. Aber krass,
da, wo meine Eltern jetzt wohnen.
Krass, dass das auch so wirklich so zelebriert wird. Also ich kenne das auch so mit so einem guten ausladenden Frühstück und so, aber ich bin niemand, der so gerne so mega viel frühstückt, weil ich meistens davon Magenschmerzen kriege. Habe aber, also so zum Beispiel, ich werde jetzt mein Nostalgie-Frühstück ist eine Scheibe Schwarzbrot mit ordentlich gesalzener Butter drauf und dann irgendwie einen geilen Käse oder so.
Mhm.
So, da der liebe Herr Neumeier ja natürlich auch ein Connoisseur ist. Was das gute Leben angeht, was man ja auch an der Wahl seiner Haremshosen auch sieht, er weiß, wie man lebt. Ich war...
Den habe ich jetzt erst gekriegt. Okay.
Ich war mit Moritz schon mal da und jetzt, als ich letztens in Berlin war, auch da. Das ist so ein Frühstückslokal, das heißt Benedicts und deren Spezialität ist Egg Benedict auf dicken Landbrot. Egg Benedict, für die Leute,
Gott,
die sich kennen,
rostiertes
Ei mit Sauce Hollandaise und dann entweder wahlweise mit irgendwie Rahmspinat mit Knoblauch oder auch Speck und Bacon und sowas. Und das dann auf so einem dicken Landbrot. Und da muss ich sagen, da sie das auch durchgehend haben, den ganzen Tag und nicht halt zu so einer typischen Frühstückszeit wie 8 bis 10, das, ich bin halt jemand, der eher so ein Mittagessen isst als allererstes. Und dann ja. so ein geiles Landbrot mit Egg Benedict, also das holt mich schon ab. Das ist, es ist halt auch eher ja. eine Mahlzeit, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, ja. Ich hab's auch,
ich muss auch sagen, das Frühstück bei meinen Eltern, ja. wir reden hier auch von keinem 9 Uhr morgens Frühstück, ne? Wir
nee,
reden
das hier ist ein von Lunch, einem 12 ne?
das ist 11 Uhr, 12 Uhr mittags Stretching ja. till ja. 1, dann ja. wird kurz spazieren gegangen, dann gibt's Kuchen. Also ja. ne? Also, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, es sagen ja auch immer alle Leute, dass es auch die wichtigste Mahlzeit ist, aber ja, wenn man eh erst um 11 aufsteht, dann ist ja das Frühstück das Mittagessen, also dementsprechend das Leben als ja. Selbstständiger, es ist schwer und hart und ja, es peitscht mich immer wieder runter.
Ex-Benedict, ich bin auch ein riesen Fan. Ich habe auch letztens mir pochierte Eier gemacht. Mal klappt's nicht, sag ich dir ehrlich. Ja. Aber es lohnt sich in jedem Fall. Die klassische Variante ist ja Schinken, dann halt das Ei und dann Soße und Dés. Gibt's aber auch, wie du sagst, mit ganz vielen anderen Sachen, mit Spinat und Avocado und alles Mögliche, was es jetzt gibt. Und in Hamburg gibt's einen Laden, der heißt Marmalicious. Der macht, da gibt's eigentlich nur so amerikanisches, kanadisches Soulfood-Frühstück, also so Pancakes, Eggs Benedict, diesen ganzen Kram. Und aber halt alles vegetarisch. Und die haben so unfassbar guten veganen Bacon da drunter. Das ist echt, also ich muss da unbedingt mal wieder hin. Ich war da jetzt so lange nicht mehr wegen der Pandemie, aber das ist wirklich ein großartiger Laden. Also wer mal in Hamburg ist und sehr gut frühstücken gehen will oder Mittagessen oder auch nachmittags sich ein Frühstück gönnen will, weil man kriegt diese Eggs Benedict und glaub mir, ich habe schon ausgenutzt bis 17 Uhr. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also da immer
hin. Ich werfe auch nochmal French Toast in die Runde. Auch eine Sache, die man zu selten macht dafür, dass es so einfach ist.
So funny. Ich hab's vor ein paar Tagen gemacht mit meinem Mitbewohner.
Ja, ich hab's auch letztens erst gemacht, aber trotzdem.
Weil es war so, er macht sich immer so Grilled Cheese. Er ist ja Amerikaner. Und ich bin dann so, ja, das ist jetzt sehr amerikanisch von dir. Und ich hatte ja schon mal einen amerikanischen Mitbewohner. Der hat aber immer hier Dings gemacht. French Toast. Und er meinte so, ja, habe ich noch nie gemacht. Also kein Plan. Ich glaube so ungefähr, wie es funktioniert. Aber er meinte, er hat es noch nie gemacht. Auch bei seinen Eltern war das kein Ding. Und dann habe ich es einfach so gemacht, wie mein Kumpel damals aus Pittsburgh mir das gezeigt hat. Ne, mit Ei und Milch. Wenn du ganz verrückt bist, kannst du auch Sahne nehmen, ne, und Zimt und was weiß ich. Und Ahornsirup. Und das einfach gemacht. Und das ist wirklich, muss ich sagen, Pancakes für Dumme. Großartig.
Ja, wirklich. Also weil meine Pancakes gehen immer in die Hose. Und so ein French Toast, da kannst du nicht viel falsch machen.
Ich weiß auch nicht, ich versaue Pfannkuchen auch immer. Ich weiß nicht, wie man so dämlich sein kann. Ich würde schon sagen, ich kann kochen, aber wieso ich immer Pfannkuchen versaue? Ich habe sogar mal gedacht, so, ey, jetzt habe ich es immer versaut, wahrscheinlich habe ich was mit dem Teig falsch gemacht, ne? Ich hole mir jetzt so Fertigteig. Selbst die habe ich verkackt.
Ja, wieso es ist, ich glaube, wir sind einfach prädestiniert dafür, wir wollen zu schnell. Wir wollen zu schnell zu viel. Und deswegen ist die Pfanne immer zu heiß. Und dann wird das natürlich nichts.
Ja, die Pfanne ist zu heiß. Ja,
das normale ist, Möbel.
Sorry auf mal live, Pfanne zu heiß. ich würde sagen, wir nehmen mal eine ganz kurze Verhelbung ein. Liebe Grüße an unseren treuen Sponsor.
Das ist Werbung. Vielen Dank.
Hamburgs feiner Kümmel. Das Ding ist, ich sag das ja auch immer, ich war letztens im Stadion im Fußball, falls ihr das sagt.
Warst du bei Bremen gegen Pauli? 1-1.
Ja, bei Bremen gegen Pauli. Und ich habe sogar Johannes Fleur mitgenommen.
Ja.
Hat Spaß gemacht, aber vorher auch Helming getrunken mit Freunden, die ich da getroffen habe. Und hab mich auch die ganze Zeit und alle waren so, ah Max, du willst doch bestimmt einen Helbing haben, weil du das, du musst das doch trinken. Und ich sag auch immer, ja, muss ich. Heb den dann hoch und dreh mich um und sag, Helbing ist das beste Getränk Hamburgs, damit alle das sehen. Und dann erzähle ich den Leuten, ja, ich muss das halt immer machen, weil sonst kriege ich die Kohle nicht. Und da hat sich jemand von denen aus der Gruppe zu mir geredet. Also ohne, ich find's ja eigentlich cool, dass du dieses Sponsoring hast, ne? Aber dass du das immer so laut sagen musst, ne, weiß ich nicht. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Naja, in diesem Sinne.
Okay. Insbesondere mit dem Sponsoring kommt ja auch eine Verantwortung. Ich hab dir das vorhin schon so grob am Telefon erzählt. Es ist ja jetzt wieder Osterzeit und jedes Jahr an Ostersonntag gibt es bei meiner Tante Osterbier suchen. Also um 12 werden Eier, Schokoeier versteckt und dann ab 15 Uhr für die Erwachsenen wird Bier versteckt und die suchen dann Bier. Ja, habe ich das noch nie erzählt? Egal. Nee. Ja, ich bin leider nicht so gut drin. Ich habe dieses Jahr eine ganz gute Chance, weil mein Cousin kann nicht und der ist immer, der hat ein Adlerauge, was Bier angeht, ganz ganz speziell. Auf jeden Fall. Und die haben jetzt auch so gesagt, ja Hinak, dann bringst du dann so ein paar 3-4 Flaschen Helbing mit für den Abend. Wir wollen dann noch grillen. Und da war so mein Punkt so, ja natürlich, ja klar mache ich das. Mit dem Hintergedanken, ja, aber 3-4 Flaschen Helbing, wir kriegen das ja nicht einfach alles immer so, einfach so umsonst zugeschickt.
Also, wir kriegen schon Helbing umsonst, aber wir kriegen ja für nicht die Aufnahme Unmengen.
Wir kriegen ja die für die Aufnahme vom Podcast. Aber bei meiner Familie ist es halt so angekommen, ja, wenn wir Helbing brauchen, dann schreiben wir Hini. Und das heißt, ich werde am Ostersamstag, werde ich einfach jetzt zum Edeka gehen und 4 Flaschen Helbing kaufen, weil ich kann die ja nicht enttäuschen. Ich kann ja nicht sagen, nee, das geht nicht. Sorry.
Das Ding ist, also du gehst lieber in den Supermarkt und kaufst 3 Flaschen Helbing, statt deiner Verwandtschaft zu gestehen, ja, so viel Helbing kriegst du nun auch wieder nicht.
Nee, also das Ding ist, du darfst ja nicht vergessen, was meine Verwandtschaft von mir denkt. Die denken, ja, der ist Künstler, aber bei dem läuft's. Also ich kann ja jetzt nicht sagen, nee, sorry, das geht nicht. Dann bin ich ja wieder der, wo alle dann am Ende des Jahres wieder sagen, ja, wir haben noch 50 Euro über, spenden wir die für hungernde Kinder. Nee, gib die mal hin, der kann die auch gebrauchen. Ich bin 28, ich will das nicht mehr. Ich will die Almosen nicht mehr. Okay, gut, komm. Frage Nummer 2.
Ja.
In welcher Band hättest du gerne mitgespielt?
Oasis, probably.
Ja, stimmt. Ist eigentlich relativ lag eigentlich auf der Straße, ne? Hätte ich auch selbst drauf kommen müssen.
Ja. Deutsche Band. Also
Revolver Oasis. Ey, das kann dir keiner nehmen.
Ja, also scheiß auf Freunde bleiben, ne, sag ich immer. Mhm. Aber ja, für diesen einen Moment. Egal. Jedenfalls, ja, deutsche Band, bei deutschen Bands, wer würde denn, also das Ding ist, es gibt viele deutsche Bands, die ich sehr, sehr gut finde. Aber mit den meisten, wenn man bei denen gespielt hätte, wäre man trotzdem armer Schlucker. Hätte jeden Abend gehofft, dass genug Leute zum Konzert kommen. In welcher deutschen Band ich auf jeden Fall nicht gerne gespielt hätte, wäre Anne Malkandra, das ist klar.
Ja, das ist sehr gut.
Ansonsten vielleicht Tomte, obwohl T.S. U-Bahn finde ich sehr zweifelhaften Charakter.
Ja.
Und habe auch schon, egal, ich glaube, das wird jetzt justiziabel, wenn ich hier Geschichten erzähle. Aber diese Zeit und diese Musik fand ich damals richtig, richtig toll und da wäre ich sozusagen gerne Teil von gewesen und fand die damals halt prinzipiell so halt cooler, irgendwie so als Ketka oder so andere Indie-Bands oder irgendwie sowas. Ja. Sowas hätte ich cool gefunden, glaube ich. Bei deutschen Bands ist es schwierig. Weiß ich gar nicht. Wenn überhaupt, vielleicht halt so eine alte Schrammel-Punk-Band, irgendwie so ZSK oder vielleicht sogar halt irgendwie bei die Ärzte, die Triangel spielen, einfach dabei sein, wenn die irgendwie so vor 200.000 Menschen spielen.
Ja.
Oder vielleicht Rammstein. Ich spiele die Monosäge.
Ja, ich glaube, bei Rammstein mitspielen macht unfassbar viel Spaß, weil es ist ja auch alles irgendwie so, ich glaube ganz ehrlich, also so rein effektiv gesehen ist das doch alles egal, was auf der Bühne passiert. Ja, also wenn du jetzt nicht gerade der Typ mit den Pyro-Sachen bist, kannst du ja machen, was du willst, ist ja alles egal. Nur Schlauchboot in die Menge, los geht's.
Ansonsten wäre ich wahnsinnig gerne mal dabei, also einfach so dabei auf der Bühne irgendwie, also ich müsste da gar nicht irgendwie groß was machen bei so richtig krassen Popproduktionen, weißt du, so also richtig so Lady Gaga oder Beyoncé oder weiß ich nicht, einmal, Taylor Swift einmal, oder
Einmal als Helene Fischer über die Menge schweben.
Ja, ich war ja mal bei Katy Perry und die hat das auch gemacht. Das war echt geil.
Also, ich hätte gerne in der Anfangszeit bei Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis ersetzt und hätte einfach nur random ins Mikrofon gebellt. Effektiv ist es ziemlich genau das. Und was deutsche Band angeht, also was ich ja gerne gemacht hätte, wäre bei dem ausverkauften Konzert in der Wuhlheide in Berlin als Backup-Rapper von KIZ. Ich bin Adolf Hitler in die Menge brüllen. Ich glaube, das ist ein ganz spezielle Situation, in der man sich da befindet. Aber ich glaube,
sowas wäre natürlich auch cool. Ja. Das stimmt. Ansonsten gibt es so ein paar Bands oder so Bilderbuch, habe ich mir mal von der Bühne aus angeguckt, einfach weil ich da Zugang hatte und mir das anschauen konnte und stand halt so am Bühnenrand. Und das ist auch ganz interessant, weil die haben ja auch eine ganz geile Live-Show und so, das war schon cool auch.
Ja, oder in der kurzen, aber sehr intensiven Welle von den Atzen, die Disco-Pogo-Zeit einmal komplett mitnehmen.
Boah, nee, Alter.
Ich glaube auch nicht, dass es geil war, aber ich glaube, es war auf jeden Fall etwas, wovon man seinen Kindern erzählt.
Sag mal, Frauenarzt macht jetzt Mucke mit Bones MC.
Ui, au.
Die bringen irgendwie eine Platte raus oder so. Irgendwas habe ich gesehen.
Papa, du warst doch auch mal Musiker. Ja, das stimmt. Komm, ich schmeiß die alte Scheibe mal wieder an. Da hatten wir auch einen Track mit Nena. Strobopop hieß der.
Ja, das war kurz, das war keine 2 Jahre oder keine 3 Jahre nach der Platte, wo der Megatrack Arsch und Titten drauf war. Also, weißt du, so, dass die sich so gewandelt haben in kürzester Zeit vom Genre, dass sie damals selber so erklärt haben, Porno-Rap.
Ja.
Zu Disco Pogo und diesem Kram praktisch, wo man sich dachte, naja gut, also viel Elektropop, weirder, partiger, dorfiger als Deichkind wird's wohl nicht mehr. Und ging. Also war gar kein Problem.
Da sagst du eh was. Also bei Deichkind, die suchen ja gefühlt alle 2 Monate nach irgendeiner neuen Person, die bei dir mitmacht.
Stimmt, Deichkind wäre eigentlich richtig geil.
Ja, schön Zitronenwodka in die Menge ballern aus einem riesigen Fass.
Ja, also,
das ist doch das Leben, was wir immer haben wollten.
Das stimmt. Das wollten wir eigentlich mit diesem Podcast machen, aber irgendwie sitzen die auch immer alle und so.
Ja.
Ich habe mir auch irgendwie gedacht, irgendwie würde ich gerne dieses Jahr nochmal einen Live-Podcast machen, aber wenn dann auch wieder irgendwie für den guten Zweck, hätte ich irgendwie Bock drauf.
Auf jeden Fall.
Ja. Hast du noch eine Frage?
Ja, eine habe ich noch.
Ja.
Max, wie war deine Entwicklung zum Raucher? Also was war, weißt du, war das ein schleichender Prozess, Partyraucher, oder war es von Anfang an irgendwie, ich rauche jetzt fix, und vor allem, was hast du geraucht, wie haben sich die Marken bei dir im Laufe des Jahres oder deines Lebens entwickelt?
Das ist eine sehr wissenschaftliche Frage. Ich bedanke mich für diese Frage.
Sehr gerne. Und bitte antworten Sie auf Englisch.
Es fing, glaube ich, also meine allererste Zigarette habe ich, glaube ich, in der Grundschule geraucht. Mhm. Meiner Mutter aus der Schachtel geklaut, Lord Extra.
Lord Extra.
Und wir haben die, glaube ich, zu viert geraucht.
Ja.
Auch meine Großcousine war auch dabei. Und ich meine, die hatte Angst, erwischt zu werden, weil sie vielleicht danach roch oder weiß ich auch nicht oder dachte das und hat das dann ihren Eltern einfach freimütig erzählt, aber sich selber aus der Gleichung rausgenommen. Und hat eben erzählt, ihr Bruder, also mein Großcousin und ich und noch jemand haben diese Zigarette geraucht und sie hatte damit aber nichts zu tun, was nicht der Fall war, sondern sie war dabei. Aber das, dann hat natürlich deren Eltern, haben meine Mutter dann angerufen. Und dann war ich natürlich der, also ich war dann halt für alle der Böse, weil ich ja die anderen Kinder zum Rauchen verführt habe mit den Zigaretten meiner Mutter.
Ja, natürlich, klar.
Und das war meine erste große Zigarette. Und dann später, glaube ich, so mit 13 oder so nochmal bei den coolen Kids im Baumhaus. Da reden wir dann aber schon über Marlboro.
Ja.
Und als es dann anfing, dass man sich selber Zigaretten gekauft hat, mal, so mit 15, 16.
Ja.
Regelmäßig, unregelmäßig und dann halt auch irgendwie mal auf dem Schulhof gepafft hat, weil man das ja mit 16 durfte, damals ich.
Ja.
Da muss es dann der harte Shit sein. Da war es dann Gudua Blau. Also ja. das war schon, das war wichtig, dass es die Starken sind auch.
Mhm.
Ja, und ja, dann bin ich, glaube ich, irgendwie auf Lucky Strike umgestiegen, als ich Student war. Ja. Und habe auch lange meinen Eltern nicht erzählt, dass ich das regelmäßig mache. Habe das sehr lange geheim gehalten.
Ja.
Und in Hamburg habe ich dann irgendwann am Kiosk immer Parisien-Zigaretten gesehen. Ja. Und die sahen wunderschön aus. Gelbe Schachtel, geiles Logo. Und kannte niemanden, der die geraucht hat. Und dann habe ich einfach damit angefangen, die zu rauchen, einfach weil die wahnsinnig gut ausschauten. Und ja. Mich Leute ständig darauf angesprochen haben, was ich da rauche. Und ich dachte, das ist einfach so ein guter Conversation-Starter.
Ja.
Und ich rauche die nur deshalb, weil ich die Schachtel schön fand und mich Leute darauf angesprochen haben, jetzt seit 8 Jahren durch.
Ja, und jetzt ist halt deine Marke einfach.
Ja, ja. Brand Ambassador.
Ja, hast du ein Backup? Was ist so am ehesten die Zigarettenmarke, die du noch rauchen würdest, wenn es keine Präsenz gibt?
P&S, dieses Softpack.
Ja, die rauche ich ja auch immer, stimmt.
Und wenn es die nicht gibt, Blaue Nil.
Ah ja. Hm?
Okay. Hauptsache, es ist ein bisschen weird. Und wenn du am Zigarettenautomaten Lucky Strike ohne Zusätze.
Ja. Ja, okay. Nee, aber das hat mich tatsächlich mal interessiert, weil mir das erst auch letztens nochmal aufgefallen ist. Ich habe ja so richtig angefangen zu rauchen, habe ich ja erst mit 18. Ich habe ab und zu vorher mal irgendwie auf einer Party mal so 3-4 Züge genommen oder so mit 17. Mit 16 hat man mir Drehen beigebracht, da habe ich aber nur eine halbe von geraucht und dann fand ich es irgendwie auch nicht so geil damals. Ich hatte aber auch viel zu viel Schiss. Da habe ich mit 18 angefangen, blaue Gauloises zu rauchen direkt. Bin von denen dann aber, weil das halt ziemlich ins Geld ging als Schüler, umgestiegen auf Drehtabak und habe dann erst Pepe geraucht, den hellen, dann habe ich Pepe geraucht, den dunklen, dann dachte ich eine Zeit lang, es ist richtig cool, starken Tabak zu rauchen und habe mir Schwarzer Krauser gekauft.
Aua, aua, aua.
Ja, das habe ich aber nicht lange durchgehalten. Also ich hatte immer Hunger und schwere Magenkrämpfe. Und dann bin ich auf Pueblo umgestiegen, das habe ich dann auch sehr lange durchgezogen, bis zu dem Punkt, wo es halt dazu kam, dass ich genug Geld verdient habe, um mir öfter auch mal einfach eine Packung Zigaretten zu kaufen. Und da war es dann immer im Wechsel P&S und rote Gauloises, weil rote Gauloises ja. Kannst du einfach so geil wegziehen, weil die haben einfach, weißt du, das ist einfach so 3-4 Mal ziehen und dann ist schon, ja okay, Nikotinlevel stimmt, aber du stehst auch nicht ja. Ewig draußen in der Kälte. Ja. Ich habe aber jetzt in letzter Zeit auch wieder gemerkt, also ich habe jetzt gerade neben mir eine Packung P&S.
Eval ohne Filter?
ND23. Dass ich jetzt gerade hier diese Packung P&S habe. Und es ist cool, einfach eine rauszunehmen und die zu rauchen. Hab aber auch gemerkt, dass mir in letzter Zeit Drehtabak auch deutlich besser schmeckt wieder. Und da werde ich auf meine Klassiker zurückkommen, nämlich Game Pueblo, die Slim Filter und OCB Blau 100er Pack. Vielen Dank. Hier hast du deine 89.
Ja, ich war in der Schulzeit, war ich das Gegenteil von einem Partyraucher praktisch. Also ich habe schon auf Partys dann geraucht, aber so unter der Woche oder so, oder ich meine, wie oft war eine Party? Einmal im Monat? Keine Ahnung. Also ich habe nur in der Schule geraucht. So in den Pausen, ja. Im Pausenhof. Aber wenn ich zu Hause war oder mit meinen Freunden unterwegs, nicht. Also so erst wenn es so ganz komisch eigentlich. Und so richtig angefangen zu rauchen, so mit 20. Also so, dass es so, dass ich wirklich sagen würde, ich habe jeden Tag geraucht. Das habe ich, ja. Das habe ich vorher nicht gemacht. Also mit 20, Anfang 20 irgendwann, so damit angefangen, dass ich dann wirklich aus so einer Sache, die ich irgendwie cool fand, einen Lifestyle gemacht habe auch. Also ich fand das auch sehr cool. Das ist dann auch so eine Phase gewesen, wo man sich dann auch erstmal, wo man sich zum ersten Mal auch Alkohol aus Genuss trinkt. Nicht nur um blau zu werden, sondern wo man sich auch ein bisschen darüber definiert, dass man mehr als einen Whisky kennt. der nicht ja, Jim Beam oder Jack Daniels heißt oder so.
Ja, voll. Ich weiß genau, was du meinst.
Solche Sachen. Aber ja, irgendwie interessante Frage. Aber es ist auch eine, ist auch mal schön, dass du mir eine Frage stellst, die dich persönlich interessiert und für die Leute da draußen eigentlich gar nicht so richtig Mehrwert hat.
Nee, ich glaube schon. Also, weil das ist mir auch nochmal aufgefallen. So, früher habe ich auch wirklich geraucht, um auch mal irgendwie runterzukommen. Aber schon der Fokus lag darauf, dass es cool ist. Also in der Pause und abends bei Partys. Ja, und dann mit dem ganzen Poetry Slam Ding im Backstage auch noch so, da ging es halt dann auch los, dass ich einfach dachte, es ist mega cool, weil meine Idole aus der Zeit, so Hunter S. Thompson, allgemein so Pulp-Literatur und so und irgendwie Allen Ginsberg, bla bla, die haben einfach geraucht wie Löcher, die haben 5 Zigaretten in 10 Minuten geraucht, so nach dem Motto. Und deswegen dachte ich, das mache ich jetzt auch und dann bin ich cool. Und,
ja, das war bei mir auch so. Ich habe mich auch wahnsinnig von sowas beeinflussen lassen. Auch ich hatte auch
total.
Eins meiner Lieblingsbücher war auch Herr Lehmann damals und der hat auch die ganze Zeit geraucht und Becks getrunken. Ja. Ich auch jahrelang Becks getrunken, einfach immer. So, einfach weil dieser Charakter in dem Buch das auch gemacht hat.
Und so war das halt bei mir auch. Und da muss ich auch sagen, früher war das halt Pose und Attitüde. Dass man so rausgegangen ist und dann hat man nicht eine geraucht, sondern 3, 4 hintereinander. Und mittlerweile merke ich aber auch, dass es schon so ist, so eine Raucherpause ist nicht mehr eine, sondern 2 bis 3 Zigaretten hintereinander. Und da wäre jetzt quasi als, ja, mache ich schon ab und zu. Also ich habe heute in der Zeit, bevor wir hatten ja vorhin kurz über die Folge gesprochen, was wir machen. Und dann war für mich halt schon so dieser Podcast-Beginn. Und da hatten wir ja nochmal aufgelegt, gesagt, in der Stunde legen wir los. Und in der Zeit habe ich, glaube ich, so 7 Zigaretten geraucht. Weil es für mich dann schon so losging. Weil für mich dann so dieses, okay, jetzt geht's gleich los. Ich rauche mich schon mal vor. Jetzt habe ich seit Beginn der Folge 1 Zigarette geraucht. Das ist immer so ein bisschen auch dieses, ist auch viel psychologisch. Was mich was mich als Zusatzfrage interessieren würde, aus heutiger Perspektive, würdest du deinem jüngeren Ich sagen, fang gar nicht erst an?
Müsste ich, würde ich nicht machen. Ich möchte niemandem nahelegen zu rauchen, auf gar keinen Fall. Es ist wirklich keine gute Sache und alles das, was man damit verbindet, nach dem Motto, oh, das beruhigt mich oder so, ja, ein Scheiß beruhigt dich, das ist, macht dich normal. Du bist nervös, weil du nicht rauchst und nicht, weil du nervös bist und so. Also es sind halt ne, so ganz viele Kleinigkeiten, die man sich selber einredet, warum man das jetzt irgendwie gerade braucht und warum das gut ist, und aber es ist nicht gut. Es ist auch eine der dümmsten und coolen Sachen, die es gibt. Es ist aber, weißt du, aber ich fand es immer cool. Es sieht wahnsinnig gut aus. Darüber muss man gar nicht streiten. Es ist halt einfach so. Es ist eine wahnsinnig dumme Entscheidung, anzufangen zu rauchen. Der Hauptgrund, weshalb ich es nicht machen, also wieder so machen würde, ist, weil es mir die meiste Zeit wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Wahrscheinlich bereue ich so in 10 Jahren, dass ich sowas jetzt sage. Aber ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt in Raucherpausen, in Raucherecken und so. Und was weiß ich, also ich glaube, so die Hälfte meines Freundeskreises kenne ich dadurch, dass ich bei einer Zigarette irgendwo stand.
Ja, total.
Und vielleicht verkläre ich das auch und rede mir das ein bisschen schön oder so. Aber ich habe wirklich die denkwürdigsten Dinge, die auf Partys passieren, passieren in Raucherecken. Die passieren nicht also auf der Tanzfläche, sondern die passieren dort.
Ich muss auch sagen, wenn ich mein jüngeres Ich heute treffen würde, würde ich ihm eher sagen, trink ruhig Alkohol, aber fang nicht an zu saufen, so wie ich es einfach viele Jahre lang jetzt auch gemacht habe, weil das einfach, das geht ganz anders auf Psyche und Körper. Rauchen ist auch nicht gesund, aber ganz ehrlich, du rauchst auch mal 2 Tage nicht, easy, auch in 10 Jahren. Rauch ruhig, das ist irgendwie cool. Also wenn es für dich cool ist, ist es cool, so nicht nur wegen Außenwirkung und so, sondern Rauchen ist irgendwie auch so ein wirkliches Lifestyle-Ding, dass ich einfach Zeit meines Lebens, dass ich volljährig bin, einfach einen Großteil der Zeit richtig doll betrunken war, und bereue ich heute aus heutiger Zeit.
Ja, ja.
Aber weil das einfach, ich merke das einfach ganz anders als, okay, ich rauche. Und dann laufe ich mal irgendwie einen Kilometer und merke, ich bin aus der Puste, alright. Aber dass ich einfach so Langeweile empfinde, wenn ich nicht trinke, das ist schon ein bisschen schwierig.
Ja, ja, klar. Aber jetzt kannst du es ja auf Corona schieben, das ist ja dann easy.
Ja, dementsprechend ist alles in Ordnung. Leben ist ein Rausch. Ich würde sagen,
jetzt apropos Corona, du hast Corona jetzt gerade noch, morgen wahrscheinlich in Freiheit. Gut, dass es dir wieder gut geht. Habe ich gebetet zu Gott und so weiter. Aber jetzt ist natürlich so, wir haben uns jetzt natürlich alle gefragt, ja, wie hast du überhaupt Corona bekommen? Wie ist das passiert? Ja. Kannst du es irgendwie?
Da hast du auch gerade ein Stichwort gesagt, nämlich wer ist schuld an der ganzen Misere? Ein guter alter Freund von mir. Ich habe das Gespräch zufälligerweise aufgezeichnet. Ich würde sagen, wir hören da mal rein. Moin Gott, Alter. Du klingst ja richtig scheiße. Was ist denn los bei dir?
Oh, schon. Nichts. Gar nichts, Zini. Ich wollte nur Bescheid geben, dass ich später zum Kegelabend komme.
Ja, ärgerlich. Du klingst gar nicht gut. Was ist denn bei dir? Hast du dir was eingefangen oder so?
Oh, maximale Erkältung. Ich hab Husten und Schnupfen und krieg schlecht Luft und hab so derbe Kopfschmerzen.
Eieiei, das klingt ein bisschen nach Corona. Hast du schon einen Test gemacht?
Oh ja, klar, aber der war positiv. Also alles gut. Ich bin spätestens 10 Minuten später beim Kegelverein.
Nee, warte mal, Mama. Wie? Was meinst du mit, der war positiv?
Ja klar, also positiv, alles gut, das hat er gesagt.
Nein. Das heißt, dass du Corona hast, Gott. Negativ ist in dem Falle das bessere Ergebnis.
Das ist Quatsch. Ich bin wissend. Positiv ist gut. Wenn er weiß, dann doch der da war, bevor Sprache überhaupt erfunden wurde.
Ja, also prinzipiell hast du recht, aber sorry, Alter. Also Allwissen stimmt in dem Fall halt leider wirklich nicht. Also.
Ja, warte mal, okay, ich hole mal hier den Beipackzettel raus. Das ist ja.
Es kann natürlich sein, dass du den falsch positiv hast oder sowas.
Falsch positiv? Ja, warte, ich mach noch mal schnell ein.
Ja, mach das mal kurz. Warte,
ich hab hier noch einen.
Okay. Ja, ich bleib kurz dran. Easy.
Das geht's. So, da färbt sich schon was.
Das soll so, das ist gut.
Ah, ist ja ganz pink, das finde ich immer schön. Pink ist meine Lieblings. Oh, guck mal, ein Strich. Ein zweiter. Das ist doch gut.
Nee, zwei Striche, nee. Scheiße, Digga, ich glaube, du hast Corona.
Seit wann sind zwei schlechter als einer? Das ist doch scheiße.
Naja, vielleicht hast du auch einfach Pech und der ist auch wieder falsch positiv. Also selbst wenn der positiv ist, du musst das eh noch einmal offiziell bestätigen lassen von so einem offiziellen Testzentrum oder sowas.
Das schaffe ich doch gar nicht mehr, die öffentlichen Teststellen, die haben doch alle dicht.
Warte mal, es gibt doch die eine Teststelle auf der Reeperbahn, die hat doch länger auf wegen den ganzen Leuten, die da feiern.
Ja, aber das ist doch voll der Umweg, da muss ich ja extra mal U3 fahren.
Ja, aber dann nimm dir doch einfach fix ein Carsharing-Auto oder so.
Das geht nicht, das kann ich momentan, kann ich das nicht.
Wieso nicht?
Ja, ich hab das mit dem Führerschein, das hab ich. Ich hab ich nicht.
Du.
Den Führerschein.
Das. Du. Ganz ehrlich, du willst mir erzählen, Gott hat keinen Lappen?
Ja, irgendwie. Weißt du das denn nicht? Deswegen hab ich's doch auch gefragt wegen Ikea letztens.
Ja, aber ich dachte, ich sollte einfach tragen helfen oder so.
Tragen helfen, ich bin ein mächtiges Wesen, das am Anbeginn der Zeit die Dinge auf der Welt reguliert. Ich brauche doch keine Hilfe beim Tragen.
Aber, und wieso hast du dann keinen Führerschein, wenn du so allmächtig bist?
Ja, weil, mit der Theorieprüfung immer, das habe ich immer verhauen wegen Prüfungsangst. Ach. Und dann war ich da, war das so nervig und ich habe donnerstags auch immer das mit Uriel. Und ich wollte das halt nicht so schleifen lassen, und weil ich eh schon so ein bisschen zugelegt hatte die letzten paar hundert
Jahre. Warum hast du das Regal da nicht einfach nach Hause bestellt damals?
Die liefern doch nur gegen Aufpreis. Das finde ich unverschämt teilweise. Das geht, darum geht's auch überhaupt nicht. Was machen wir jetzt wegen Kegel? Wegen Kegelabend?
Ja, nix machen wir. Was machen wir? Wir sagen den ab, Gott. Du hast eine ansteckende Krankheit, von der ich ehrlich gesagt nicht mal wusste, dass du das sowas kriegen kannst.
Ich bin wie meine Schäfchen, Henny. Du bist ein Ebenbild meiner selbst. Natürlich kann ich krank werden.
Ja, okay, okay. Komm runter, ist ja gut. Aber das mit dem Kegel, das machen wir nicht. Das müssen wir verschieben. Das geht nicht anders.
Oh, ich hab mich da so drauf gefreut.
Ja, komm. Das läuft ja nicht weg, Gott. Werd erstmal gesund, bleib zu Hause. Ich kann dir auch irgendwie was vorbeibringen oder so.
Für die Quarantäne jetzt, oder?
Ja, genau, so ein bisschen was zu lesen, Snacks, irgendwie sowas.
Ja, also Snacks, weiß ich. Ja, bring was du magst, weiß ich nicht.
Nein, jetzt. nein, wieso das denn? Und wieso soll ich dir das bringen, was ich mag? Und wieso fühle ich mich denn gerade so fertig? Ich habe mega Kopfschmerzen und. Oh, Gott, das hast du nicht getan, oder?
Was hab ich getan?
Hast du mir gerade mit deinen Hokuspokus-Kräften Corona geschickt, oder was?
Nein.
Gott,
Hab ich nicht. Quarantäne ist zu zweit doch viel lustiger.
Das ist doch jetzt nicht dein scheiß Ernst, oder?
Ach komm schon, du wirst schon nicht sterben. Außerdem
aber ich
hab gerade Cyber... Ich hab mir gerade Cyberpunk 2077 für die PlayStation geholt.
Was heißt denn, ich kann da nicht dran sterben? Ich kann, Gott, im Gegensatz zu dir kann ich daran sterben.
Jetzt hab dich doch, du wirst nicht. Wenn du jeden Abend betest, dann geht das alles in Ordnung.
Wenn ich jeden Abend bete, du blödes Arsch. Fuck, was ist denn jetzt mit meiner Tour?
Das ist wohl für niemand. Dein Management weiß schon Bescheid. Den habe ich eine Steintafel geschickt. Und jetzt komm schnell her, bring dein HDMI-Kabel mit. Wir können Dunkirk gucken auf Netflix von Christopher Nolan. Der soll ganz gut sein. Der ist ein voll guter Regisseur.
Ja, Gott. Ist jetzt ja eh zu spät. Okay, ich bin in 15 Minuten da.
Und kannst du Cornetto mitbringen, bitte?
Du kannst den Cornetto sonst wohin schieben.
Ja, aber das mit Vater Unser, das ist ein Vater Unser mehr. Das wird sonst kein milder Verlauf in ihm, Mann.
Das ist doch unglaublich. Warum sind wir überhaupt befreundet? Okay, Cornetto, welche Sorte denn? Schoko?
Buttermilch, Zitrone, bitte.
Ja, okay. Buttermilch, Zitrone, besorge ich dir.
Bis gleich, Henny, Mann.
Henny und Gott. Zwei Freunde. Keiner glaubt an den anderen. Beide wollen nichts, was wird heute passieren.
Ach Mann, ey, ja. Danke Gott, wie so häufig in der letzten Zeit. Also allgemein ist
ja danke Gott.
Ja, danke Gott. Also wenn er da wirklich was mitzureden hat, ne, dann sollte er sich langsam mal einmischen in die ganze Scheiße. Finde ich unverantwortlich, finde ich das.
Gott einfach stabiler Typ. Religionen meistens nicht so geil, aber Gott ist ein stabiler Typ.
Der wird,
oder stabile Frau, weiß man.
Der wird also
non-binary ist, glaube ich, Gott.
Ja, der wird von seiner Institution, der Kirche, einfach runtergedrückt. Das ist so, wie Verschwörungstheoretiker glauben, dass der Präsident nichts zu sagen hat, weil in Wirklichkeit ziehen andere Leute die Strippen. So ist das. Ich hatte ja jetzt in der Quarantäne sehr, sehr viel Zeit. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an die allererste Folge von Normale Möwe. Da hatten wir ja eine Band gefunden, also eigentlich ein Band. Diese Gruppe, die acht oder neun...
Irgendwas mit Kreppband, ne?
Ja, genau, die acht oder neun, zehnmal denselben Song hatte in unterschiedlichen Tonspuren und es hatte alles Bezug zum großen Komplex des Themen. Klebebands.
Kreppbands.
Ja. Und wie es der Zufall so will, wollte ich einen Song von der Band Fluppe hören. Ich weiß nicht, ob dir die geläufig ist.
Ja, natürlich. Ich kenne ja, also wir kennen da beide die Leute, die da mitspielen.
Ja, ich wollte es nur noch einmal zur Sicherheit.
Okay, ja, die Gruppe Fluppe. Ja.
So, ich habe das mal eingegeben bei dem guten alten Vertriebspartner Spotify. Und da bin auf
folgende... Liebe Grüße auch von meiner Stelle aus.
Und bin auf folgende Gruppierung getroffen. Fluppenjupp und die Lungenjungs.
Fluppenjupp
und die Lungenjungs.
Ja,
hast du
klingt von, vielversprechend, sag ich dir ehrlich.
Hast du von denen schon mal gehört vorher?
Glaubst du, ich habe von denen schon mal gehört? Kannst du dir eine Realität vorstellen,
nein,
in der
also,
ich sagen würde,
sagen wir so,
ja Mensch, die kenne ich.
Ja, 271 monatliche HörerInnen. Der meistgeklickteste Song hat 3308 Aufrufe und das möchte ich hiermit ändern, denn Fluppenjupp und die Lungenjungs sind eine Band, die sich monothematisch der letzten Frage von den viel zu dollen Freundebuchfragen anschließt. Es geht ausschließlich ums Rauchen. Es geht nur ums Rauchen.
Ja.
Das erste Album ist 2020 rausgekommen, es heißt Quarz 4. mit so großartigen Songs wie Westwind, Rothändle, Ich pfeife es mir rein, F6, Ein Camelzug aus der Kälte ist mein persönlicher Favorit, Die gute Ernte 23, Melancholie, Würze, Schwarzer Krauser und dann ist da auch noch zugekommen, jetzt letztes Jahr die Single, die ist doch noch gut. Ich habe mich durch das Oeuvre von Fluppenjupp und den Lungenjungs einmal durchgehört. Es ist alles so im Stile einer klassischen Punkband. Ich bin großer Fan, also die Songs Die gute Ernte 23 und Ein Camelzug aus der Kälte, die gehen auch gut los. Die ist doch noch gut, ist wiederum eher so ein bisschen so eine Art Ballade von denen. Alles sehr rotzig.
Nee, klingt auch balladig, ja.
Ja, alles sehr rotzig, sehr direkt, so ein klassischer Punk einfach. Und abseits der Kategorie würde ich gerne den Song Die gute Ernte 23 von Fluppenjupp und die Lungenjungs auf unsere unterschätzte Songs-Playlist packen. Weil das muss einfach gewürdigt werden, dass es diese Band gibt. Sie kommt aus Baden-Baden.
Da war ich mal.
Ja, eine Stadt, die auch in meinen Augen auf jeden Fall punktechnisch sehr unterbesetzt ist.
Du willst, also wie heißt der Song? Die gute Ernte 23?
Ganz genau, ja. Ja, dazu gibt es auch ein Musikvideo. Das haben wir noch nicht zugute geführt. Aber in dem ganzen Bereich ist mir da auch nochmal aufgefallen. Ich bin, sagen wir mal so, ich frag dich jetzt einfach mal so, aber glaubst du, es gibt eine Oi-Band namens Edmund Stoiber.
Mit OI?
Ja.
Wenn du so fragst, würde ich sagen, ja.
Das ist jetzt der Punkt. Die gibt es noch nicht. Und ich würde dich fragen, ob du Interesse hättest, mit mir als Edmund Stoiber mit OI durch die Republik zu touren und mal wieder einen richtig guten Oi-Punk in ganz Deutschland zu verteilen.
Vor allem direkt zu touren.
Ich habe schon den ersten Song, das Gute bei Oi-Punk ist, es geht ja auch viel mehr um die Attitude und nicht so unbedingt um den Text. Der erste Song heißt Garderoben Girl und besteht aus einer Zeile und diese Zeile ist, sie gab mir meine Jacke, aber nahm mir mein Herz, 1,50 € ganz schön teuer. Und das würde ich als Single-Auskopplung
1,50 € ganz schön teuer.
Das würde ich als Single-Auskopplung jetzt mal forcieren, dass wir das vielleicht in so 2-3 Wochen droppen können, damit wir unsere erste Tournee auch buchen können.
Ja, vielleicht, wenn sich genug Leute melden, die daran Interesse haben. Vielleicht gibt's ja nächste Woche in der Mitte der Folge zu hören.
Edmund Stoiber.
Edmund Stoiber mit OI in groß. mit dem neuen Hit. Was hast du gesagt?
Garderobengirl.
Garderobengirl. Garderobengirl. Warum nicht 2,5 Minuten oder 1,5 Minuten Schrammelpunk direkt in dein Gehirn rein?
Ja, ey. Dafür sind wir bekannt. Edmund Stoiber verteilt Schellen in alle Richtungen.
Das stimmt, das stimmt. Da bist du in 10 Minuten, bist du schneller in München, bist du näher am Münchner Hauptbahnhof dran als beispielsweise in Heathrow oder Charles de Gaulle. Ja,
ja. Ja.
Mit dem Transrapid, ja, da bist du in 10 Minuten, steigen sie praktisch in den Münchner Hauptbahnhof ein. Ne?
Ich weiß, was es heißt, Mutter von 3 Kindern zu sein.
Bier ist ein Grundnahrungsmittel.
Ist unglaublich, ne? Vor ein paar Jahrzehnten hatten wir wirklich noch Politiker, wo man aus heutiger Zeit denken würde, so krass, wir hatten auch mal einen Trump.
Ja, heute ist die Familienministerin, glaube ich.
Spiegel. Ja.
Spiegel zurückgetreten, weil sie im Urlaub war während der Flutkatastrophe.
Und
finde ich erstmal okay. Also ich sag nicht, bleib im Amt oder sonst irgendwas, ne? Was ich mich gefragt habe. Was war denn die letzten Jahre alles los, wo Leute viel größeren Shit gebaut haben,
ja.
Hauptsächlich Männer, ja. Die einfach das weggelächelt haben und nicht die Kochonis hatten, sich da hinzustellen und zu sagen, ey, ich habe einen Fehler gemacht, alles klar, soll jemand anders den Job machen?
Und ganz ehrlich, es liegt ja nur daran, also eigentlich könnte man, also das Spiegel jetzt zurücktritt, ist eigentlich ein Armutszeugnis dafür, weil die Leute, die halt, ja, was du gerade schon meintest, ne, Spahn hätte zurücktreten sollen, Scheuer hätte zurücktreten sollen, aber die waren nicht grün und keine Frau, deswegen durften sie bleiben. Als Philipp Amthor ja. vor 1 oder 2 Jahren, ich weiß schon nicht mehr, wie lange das her ist, da diesen Skandal hatte, dass er...
Korruption, ja.
Ja, wegen Korruption. Da hat er sich entschuldigt und dann war das Ding gegessen.
Ja, ich meine, Scheuer, der hat einfach über seine persönliche E-Mail-Adresse einfach 100 Millionen Euro Steuergelder in den Sand gesetzt und hat einfach gesagt, ja komm, kann doch jedem mal passieren.
Ja.
Wie hieß der andere nochmal, was war das gerade? Spahn.
Ja.
Jens Spahn hat Masken praktisch von seinem Lebensgefährten gekauft.
Ja.
Und in seine Lebensgemeinschaft einfach Millionen von Euro reingepumpt.
Ja.
Und alle waren so, ja komm, kann doch jedem mal passieren.
Ja.
Weißt du so, da drückt die CDU mal ein Auge zu, ne? Aber kaum ist mal jemand im Urlaub, ist so Rücktritt, wie kann man sowas machen? Und dann, aber ich weiß, ich finde das ja auch gut, ich finde das nicht schlecht, dass die Frau zurücktritt. ich persönlich hätte, meinetwegen hätte sie auch im Amt bleiben können, so eng sehe ich das nicht.
Ja.
Aber was wirklich das Armutszeugnis ist, ist, dass die ganzen anderen Assis im Amt geblieben sind, die viel größeren Shit gemacht haben.
Ja.
Und einfach gesagt haben, ja, komm, was soll's, oder?
Also, es ist krass, dass sie zurücktritt, während an den anderen eigentlich ein Exempel hätte statuiert werden müssen. Das ist halt so sick.
Ja, ja.
Also, weiß nicht, also ganz ehrlich, das war ja auch eine aufreibende Situation. Sie war ja auch nicht, ich habe mich damit jetzt nicht so intensiv befasst, wenn ich das richtig mitbekomme, war sie auch danach im Urlaub. Das war ja auch eine stressige Situation, ja. Oder nicht? So, also, ja.
Ja.
Kannst du, also.
Ja, also praktisch währenddessen und danach, sie meinte, sie hatte Probleme in der Familie. Es war eine sehr stressige Zeit. Sie haben als Familie eine schwierige Zeit durchgemacht und
ja.
Ich habe diese Pressekonferenz so ein bisschen gesehen und sie meinte halt so, ich kann ehrlich sagen, in unserer Familie haben wir noch niemals so sehr eine gemeinsame Zeit und einen gemeinsamen Urlaub auch wirklich gebraucht, wie zu dieser Zeit. Wir mussten wirklich raus, auch aus psychischen Gründen, aus familiären Gründen mussten wir weg. Und sie hat sich hauptsächlich dafür entschuldigt, dass es halt auch so lange war, dass es halt 4 Wochen am Stück waren.
Ja.
Gut,
aber ich meine,
geschenkt,
ganz ehrlich,
verstehe ich alles.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat die innerhalb der kurzen Amtszeit, die sie jetzt hatte, deutlich mehr durchgedrückt als alle anderen Familienminister, die irgendwie da mal am Zuge waren. Also die hat ja recht viel geschafft. Also es ist eigentlich so gesehen schade, dass sie geht.
Ich finde es halt ein bisschen traurig, dass halt, und ich möchte nicht zwingend Genderfass aufmachen, aber ich finde es ein bisschen traurig, weil es sich so ein bisschen so anfühlt, als würde sozusagen auf diese Frau jetzt ein Druck ausgeübt, der vorher bei den Männern nicht so ausgeübt wurde,
ja.
Und sie die logischen Konsequenzen daraus zieht, weil sie offensichtlich ein aufrechter Mensch ist.
Ja.
Und diese anderen Typen, die da jahrelang im Amt waren, das eben nicht gemacht haben.
Ja,
weißt
total.
Du? Das mhm. ist wirklich traurig, wirklich. Ja. Ja. Ich habe heute auch, vielleicht, wo wir gerade bei so einer traurigen Note sind, vielleicht kann ich es noch mal eben erzählen. Ist ja auch scheißegal, wie lange die Folge hier heute geht. Ich habe heute eine Frau aus der Ukraine kennengelernt.
Ja.
Und die hat so erzählt, was sie alles jetzt irgendwie durchgemacht hat. Ist Journalistin in Kiew gewesen, hat dort fürs Fernsehen gearbeitet und hauptsächlich so Wirtschaftsjournalismus gemacht und so weiter.
Ja.
Und ist dann am Ende hat sie Kiew jetzt verlassen, hauptsächlich weil sie anderthalb Wochen in ihrem Klo geschlafen hat. Weil sie halt so, hat dann auch Videos von ihrer Wohnung gezeigt und so, und es wurde halt immer gesagt, du brauchst zwei Mauern zwischen dir und dem Fenster, falls es irgendwo was explodiert, um safe zu sein.
Ja.
Und das war in ihrer Wohnung, war das halt nur die Toilette, die sehr klein war, und da hat sie anderthalb Wochen geschlafen. Und dann hat sie in einem Keller geschlafen danach noch und hat dann einfach einen Koffer gepackt und ist nach Deutschland gekommen.
Mhm.
Und hat halt Bilder von den Straßen gezeigt, von der U-Bahn auf ihrem Weg nach Hause, von den zerbombten Häusern, von dem ganzen Leid, was du da siehst, was du da mitbekommst. Und es ist natürlich traurig, und wir finden das alle traurig, wir finden das alle krass, diese Bilder zu sehen, aber wirklich so 10 Zentimeter neben einem Menschen zu sitzen, der dir auf ihrem Handy zeigt,
ja,
woher sie jetzt gerade vor anderthalb Wochen kam oder kommt,
ja,
das ist wirklich eine ganz andere Erfahrung. Also es man bringt auch eine ganz andere, ich weiß nicht, ob das traurig ist oder gut oder weiß ich jetzt auch nicht, aber eine ganz andere Art von Empathie auf.
Ja.
Wenn jemand so neben dir sitzt und einfach ist, ja, das ist das, was ich gerade erlebt habe. Guck mal, hier sind die Bilder auf meinem Handy. Ach so, ja, nee, das ist ein Selfie. Nee, ja, gut, das ist der Keller jetzt hier.
Mhm.
Das ist das Bad, in dem ich geschlafen habe. Hier sind die Trümmer, wo ich immer rübergelaufen bin. Das ist mein Hauseingang, alles kaputt, alles Schutt und Asche, ne?
Ja.
Und die ist auf der Krim geboren.
Ja.
Also und ihre Eltern sind immer noch auf der Krim, und die hat sozusagen halt diesen Krieg Krim mitgemacht, ist dann nach Kiew gegangen und hat das jetzt hier mitgemacht und es musste jetzt wieder weiter weg. Also das ist wirklich so unfassbar, sowas mitzubekommen,
ja,
sowas zu hören aus direkter Nähe. Also es war so eine Erfahrung. Ich wollte das irgendwie gerade einfach einmal erzählen. Also ja.
Ja, und dann sitzen zwei weiße Cis-Dudes in ihren Buden und erzählen darüber, dass das Schlimmste an der Quarantäne die Langeweile war, ne?
Ja, es ist aber auch scheiße, wenn du nicht weißt, was du zocken sollst.
Ja.
Man kann kein Leid gegeneinander aufwiegen, auch nicht, wenn man irgendwie sich einsam fühlt, wenn man zu Hause ist. Man muss sich nicht schlecht fühlen, nur weil es anderen Leuten schlechter geht.
Ja.
Aber trotzdem, solche Geschichten zu hören, ist doch irgendwie wahnsinnig mitreißend irgendwie.
Ja, total.
Ja.
Ja, insbesondere.
Ja, wollte ich nur mal erzählen. Habe ich irgendwie gerade beruflich halt irgendwie mit zu tun. Und ist irgendwie ganz schön abgefahren, solche Geschichten zu hören.
Ja, insbesondere, wenn sich dann auf der anderen Seite passiert das und dann regt sich ganz Deutschland darüber auf oder halt nicht, dass Mario Barth aus dem Zug geworfen wurde, weil er seine Maske nicht tragen wollte. Also,
aber was für ein Arschloch auch schon wieder.
Ich muss ja sagen,
ich
bin ja kein großer Freund von, sage ich mal, seiner Kunst. Ne? Aber der Typ ist halt auch einfach wirklich,
sag ich mal,
der ist wirklich ein Arschloch vorm Herrn. Ne? Unglaublich. Was für ein Widerling.
Es ist wirklich. Er hat sich ja dann selber gefilmt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Er hat sich selber in der Bahn gefilmt, wie er mit dem Polizeibeamten redet.
Ganz kurz dazu, ich hatte viel Zeit jetzt in der letzten Woche, ne? Aber trotzdem für Mario Barth und 45 Minuten ihn habe ich wenig Zeit gehabt. Ich habe da durchgeskippt, ich weiß aber nicht genau, was passiert ist.
Ja, ich habe zweieinhalb Minuten Zusammenschnitt mir angeschaut. Und redet halt praktisch mit denen und sagt denen halt, ja, ich habe meine Maske nur zum Trinken abgenommen und keine Ahnung was und so. Und jetzt werde ich hier einfach so angemacht und ja, die Bahnbeamten werden noch von meinem Anwalt hören und bla bla bla.
Ja.
Und dann hat jemand halt gepostet, retweetet oder was auch immer, gescreenshottet die Bilder von seinem Pressemanager, mit dem er unterwegs war.
Ja, das hab ich gesehen, ja.
Eine halbe Stunde vorher, so mehrere Bilder, wie sie da rumhängen und irgendwelche Gespräche führen. Keiner von beiden, eine Maske auch nur in der Nähe.
Ja.
Wo du schon weißt, so Mario Barth erzählt dir einfach gerade Scheiße. Also das ist absoluter Mumpitz.
Und das sogar abseits der Bühne.
Ja, gut fand ich ja irgendwie, Mario Barth hat getwittert, ja, wurde irgendwie grundlos irgendwie aus der Bahn rausgeschmissen und was weiß ich. Und ja, die Bahn hat einfach nur auf den Tweet geantwortet, Maskenpflicht. Kennst du?
Ja, ja, ich weiß, großartig.
Ja, richtig, richtig gut.
Und
weißt
so
du, was auch richtig, richtig gut ist?
Okay, dann mach du die Überleitung. Ich hatte auch gerade eine. Sag erstmal deine, dann mache ich meine.
Ja, weißt du, was auch richtig, richtig gut ist? Und zwar Folgendes. Und jetzt du.
Okay. Wie auch eine Maskenpflicht in der Deutschen Bahn gilt, so gibt es auch bei Normale Möwe eine Pflicht. Und diese Pflicht kommt jetzt.
Ja, der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir in diesem Podcast ein Getränk. Ihr habt das sicherlich schon mitbekommen. Diese Woche bewerten wir ein Getränk, was uns zugesendet wurde von einem Möwi von euch, was mir persönlich immer eine große Freude bereitet. Ich bedanke mich sehr für die vielen Rezepte, die uns immer zugeschickt werden, und entschuldige mich dafür, dass wir so wenige davon machen und umsetzen, weil wir es ehrlich gesagt auch immer wieder vergessen, dass wir die bekommen haben.
Ja.
Dieses Rezept setzen wir hauptsächlich deshalb um, weil es so einfach zu machen ist.
Ja, und ich erst morgen wieder raus darf, und das alles hat man einigermaßen easy jetzt bei so Lieferleuten bekommen. Wir haben heute den Pfeffi Fizz. Der besteht aus drei Eiswürfeln, 3 Zentiliter Pfefferminzlikör, 3 Zentiliter Gin, deiner Wahl, dann 2 Zentiliter Zitronensaft, und das alles wird aufgefüllt mit Zitronenlimo. Jetzt ist tatsächlich einmal die Frage der Fragen natürlich.
3 Eiswürfel, hast du das vorgelesen?
Habe ich vorgelesen. Jetzt natürlich einmal die Frage der Fragen, was für ein Pfefferminzlikör nimmt man? Weil das ist natürlich auch ausschlaggebend für unsere erste Kategorie, Aussehen. Wie sieht er denn bei dir aus, Max?
Bei mir sieht er sehr zitronenlimmig, limonig aus, weil ich eben den Berliner Luft genommen habe und nicht den grünen.
Ja, genau. Ich habe nämlich den Nordhäuser Pfefferminz. Deswegen ist meiner in so einer richtig schönen giftgrünen Farbe. Sieht ein bisschen aus
wie... Aber ich glaube, du hast es richtig gemacht. Ich glaube, so ist es intended.
Ja, genau. Das ist so ein... meiner ist sehr, sehr giftgrün, hat so eine leichte durchscheinende Note. Bisschen milchig, hat so ein bisschen was von Abwasser. sieht aber irgendwie spannend aus. Hat irgendwie was.
Wir grüßen ja nie die Leute, die uns irgendwie Fragen schicken oder diese Rezepte. Und ich finde das eigentlich schade. Eigentlich sollte man das machen. Ich nehme an, der Name dieser Person ist Lila. Vielleicht auch nicht. Aber so ist der, so ist das Handle irgendwie bei Instagram. Lässt schließen auf den Namen Lila aus Mannheim. Liebe Grüße nach Mannheim. Vielen Dank für diesen Getränkevorschlag. Zum Aussehen. Bei mir sieht er halt eben nicht grün aus, sondern ganz, ganz trüb, zitronig. Ich weiß nicht, das mit dem Zitronensaft. Hast du eine Zitrone gepresst? Oder wie hast du es gemacht?
Ich habe eine gepresst, ja.
Ich habe es auch gemacht, ja. Deshalb ist er bei mir ganz besonders trüb. Sieht jetzt schon aus wie ein flüssiges Center Shock.
Ja, genau. Das ist eine sehr, sehr gute Umschreibung. Es sieht irgendwie giftig aus. Es sieht aus, als wenn es sehr, sehr doll ätzt.
Ja, voll. Ich find's aber schick. Also irgendwie, das hat was. Gerade wenn, aber das hat auch was mit dem Namen zu tun. Wenn da Fizz dahinter steht und in so einem Tumbler serviert wird, ja, dann bin ich schon, dann hast du mich ja eigentlich auch schon.
Hast du es in einem Tumbler?
Ja.
Ich hab's in einem Longdrink-Glas mit einem, kennst du noch diese verspielten Kinderstrohhalme?
Ja.
Die so runden, lustigen Bogen sind. Ja, genau. So sieht meiner gerade aus. Also ich habe ja. hier so einen richtigen Drink. Das
ist geil, später. Du hast mir gerade ein Foto geschickt. Woher hast du denn so einen geilen Strohhalm?
Keine Ahnung, die waren plötzlich bei uns in der WG und jetzt habe ich mir gedacht, den nehme ich mal. Weil meine Glasstrohhalme werden irgendwie nie richtig sauber.
Mhm. Ich habe gerade mal probiert. Hast du auch schon probiert?
Mhm.
Meiner ist extrem sauer.
Bei meinem geht's voll. Also meiner ist eine perfekt ausgewogene Mischung aus Pfefferminz, die einen starken Nachgeschmack hat. Ein ganz kleinen Schuss Alkohol, also diesen Gin-Alkohol-Geschmack, den man spreckt. Und ein ganz, ganz bisschen Säure, aber in erster Linie obliegt die Pfefferminze.
Ja, also Pfefferminze schmeckt ein bisschen wie Pfefferminz-Limo. Ja, Pfefferminze und Zitrone. Die Zitrone ist schon doll. Also, aber die Pfefferminze kommt auch durch. Das ist eigentlich wie so heiße Minze mit Zitrone. Das mache ich mir eigentlich ganz gerne. Einfach so Zitronen, Pfefferminzstängel und Zitronenscheiben in heißes Wasser.
Ja.
Finde ich einfach wahnsinnig lecker auch.
Also bei mir, ich weiß nicht, ob ich vielleicht, ich habe das so ein bisschen freie Hand gemacht, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel Pfefferminze rangetan, aber bei mir ist es wirklich einfach so, als würde ich inhalieren. Oder eine Menthol.
Aber wie schmeckt sie denn?
Ich find's lecker, ich mag Pfefferminze auch gern, insbesondere wenn sie nicht so scharf ist. Also wenn einfach dieser Minzgeschmack die Oberhand gewinnt.
Ja, der Grüne ist natürlich auch wesentlich süßer, ne, als der Berliner Luft.
Mhm.
Ne, dieser, was ist Nordhäuser Pfeffi? Nee, doch.
Doch, Nordhäuser Pfeffi.
Ja, der ist wesentlich süßer. Der klebt ja auch. Damit kannst du ja, das kannst du ja als Mörtelersatz nehmen, wenn du so ein Haus baust.
Also ich beize damit ja immer Tapeten ab, aber ich finde irgendwie geil, dass er diese grüne Farbe hat. Deswegen, ich hatte auch die Wahl zwischen Berliner Luft und Pfeffi und dann dachte ich, nee, ich nehme den Original Pfeffi.
Ja. Wo und wann sollte man dieses Getränk trinken?
So. Ich dachte nämlich wieder, das ist ein perfektes Getränk und ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aufgrund der Farbe bei mir und der Strohhalm, was natürlich auch so ein bisschen verspielt, er wirkt für mich wie ein perfektes Getränk für eine Halloween-Party.
Für eine Halloween-Party? Wie kommst du denn darauf?
Weil es so Gift, also bei mir ist es ja so giftgrün, hat diesen Minze-Geschmack und vom Aussehen her passt es halt total in dieses Ambiente. Ansonsten sehr guter Drink, auch wie ein Großteil von Sachen mit Pfeffi, um nicht aufzufallen, dass du schon getrunken hast.
Ich finde, es ist ein Wo und Wann ist für mich eigentlich so diese Art Hipster-Kneipe, die so aussieht wie die alte Eckkneipe, die da vorher weggentrifiziert wurde.
Aber alle Leute nur die haben Herrenbann.
Genau, Herrenbann und die Getränke sind dreimal so teuer wie vorher. Ja. Und es gibt eben den Pfeffi Fizz. So, weißt du? So sehe ich das so ein bisschen. So Karten auf so Holzblöcken.
Mhm.
Es läuft low-key Techno, aber die Stühle sind von 1963.
Ja, genau. Ja, total. Ich seh vollkommen, was du meinst. So eine richtige, wo alles auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern ist. Es gibt einen Türsteher, damit nicht alle reinkommen.
Nee, ist wichtig aber, auch.
Ja, aber man kann an der Theke kannst du auch urige Spieler ausleihen. So, da gehen dann die Leute, die gerade aus der jetzt.de-Redaktion kommen, gehen da hin, um da ganz ironisch eine Runde Doppelkopf zu spielen.
Doppelkopf, Schafskopf, Mühle gibt's auch. Aber auch das obligatorische Kniffel. Und deshalb gehen wir ja auch hin.
Ja, das stimmt. Aber das ist auch so eine Kneipe.
Und weil wir irgendwann auch den Man-Bun haben wollen.
Ja, also ganz kurz, das ist auch so eine Kneipe. Da sitzt nämlich immer eine Person drin. Oder zwei und die reden kaum miteinander, weil die sind wirklich sehr fokussiert auf ihr Schachspiel.
Oh.
Und immer wenn man die anspricht, sind die wirklich so, nee, wir spielen das nicht, um gerade intellektuell aufzufallen und Mädels aufzureißen. Wir mögen das wirklich gern und alle wissen, dass es nicht stimmt.
Hm. Doch, ich habe auch einen Kumpel, der spielt wahnsinnig gerne Schach. Ich glaube, das hat vielleicht so als Hipster-Gag angefangen, ist jetzt aber zur Passion geworden.
Ah ja, okay, das ist ja schön. Ich muss sagen, diese Strohhalme sehen sehr hübsch aus. Es ist unfassbar anstrengend, durch die zu trinken.
Für wen ist das denn ein Getränk, was würdest du sagen?
Ja, für Hipster Schorsch und seine Schergen. So, liegt doch auf der Hand.
Aufpassen, dass ich hier den guten Pfeffi Fiss nicht über den kompletten Bildschirm puste. Aber er schmeckt mir doch mit jedem Stück wahnsinnig
ich
viel besser.
Ich finde es auch lecker. Ich find's auch wirklich lecker. Ehrlich gesagt, mir fällt tatsächlich eine Person ein, für die das was ist. Und zwar explizit, das ist ein alter Slam-Kollege von mir, Jan Schmidt. Und Jan Schmidt, der hat schon immer Pfeffi sehr geliebt. Und das wurde immer mehr. Und er hat irgendwann auch einen Text darüber geschrieben, wie sehr er Pfeffi liebt. Und jetzt ist letztens, das hat er mir erzählt, Nordhäuser Pfefferminz auf ihn zugekommen und meinte, wir finden das toll, was du machst, und wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Also quasi das, was Helbing mit uns macht, ist beim Kumpel Jan Schmidt passiert, und er wird jetzt offiziell Ambassador of Pfeffi.
Oh, so, das geil. Deswegen toller Ritterschlag.
Insbesondere alleine, wenn ich sage, es ist für meinen Kollegen Jan Schmidt, trifft dieser Name auf über 450.000 Leute in Hamburg, in Deutschland zu. Es könnte jeder sein.
Ich finde, es ist auch was für Leute, die die vor ein paar Jahren noch sehr, sehr viel so feine Sahne Fischfilet gehört haben und auf so Punkkonzerten waren und so Beatsteaks und so. Aber dem jetzt so ein bisschen entwachsen sind. Außerdem arbeiten sie ja jetzt auch in der Werbeagentur.
Sie gehen noch auf Konzerte von denen und haben die T-Shirts auch noch. Aber hören das jetzt auch nicht mehr so viel.
Mhm.
Einer von denen
aber
hat
so
auch
ein bisschen, weißt du, so da, dem so ein bisschen entwachsen und jetzt natürlich auch gerne auf Techno-Partys gehen, gar kein Problem. Ist ja auch kein Problem.
Man hat sich das Buch von Monchi gekauft und man hat auch das Blink-182-Tattoo hat man nicht weglasern lassen, aber ist schon alles mit einem kleinen Augenzwinkern.
Level, welches Level braucht man für diesen Drink?
Ich finde, trotz der Komponenten muss ich sagen, ich finde ihn recht soft. Klar, da sind 6 Zentiliter Schnaps drin, aber ich glaube, vielleicht ist der Zucker da ja auch jetzt irgendwie gerade so ein bisschen ein falsches Kaninchen, das er an der Nase herumführt. Aber ich würde sagen, das pendelt sich auf jeden Fall unter 0,5 ein. Also auf jeden Fall tendenziell ein Getränk für Anfänger.
Ja, würde ich auch grob sagen. Das ist so, es ist prinzipiell ein Getränk für Anfänger, aber du brauchst eine Vorgeschichte. Weißt du, wie das mit dem Punk? Du hast dir früher die Pfeffi-Flasche an die Hand getaped.
Ja.
Und jetzt erzählst du noch gerne von dieser Zeit, aber du erzählst von dieser Zeit, während du einen Pfeffi-Fizz trinkst.
Ja, ziemlich genau das. Ne? Ziemlich genau
also,
das.
Also du hast eine Trinkervergangenheit und eine Beziehung zu Gin und zu Pfeffi, aber so.
Du bist jetzt gesettelt. Du weißt, wo du hin willst.
Ja,
und absolut. Der Pfeffi wird dich deswegen nicht runterziehen. Ist auch allgemein so dieser Werbetexter-Schick. Klar, ich habe auch ein T-Shirt von Heroin-Kids, aber um Gottes Willen, würde ich niemals nehmen.
Okay, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Pfeffi Fizz, bestehend aus 3cl Pfeffi, 3cl Gin, 2cl Zitronensaft, 3 Eiswürfeln und aufgefüllt mit Zitronenlimo. Wir haben genommen naturtrübe Zitronenlimo.
Ja.
Eine Gesamtwertung von unglaublichen 4,0 Punkten. Das ist ziemlich gut.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, 4,0 von 5 Punkten. Das ist sehr gut. Apropos, ich weiß, dass wir die Drinks auf unserer Webseite normalemöwe.de sehr lange nicht mehr aktualisiert haben. Ich wage mich irgendwann an das Thema ran und ergänze die letzten 50 Drinks, die ich nicht aufgeschrieben habe.
Und versprochen. Und auch ein großes Dank an die Leute, die sich gemeldet haben. Irgendeiner von den Personen werden wir jetzt zurückschreiben wegen den Freundebuchfragen.
Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Uns haben bestimmt, also wirklich echt viel, viel mehr als ich dachte, Leute geschrieben, hey, ich kann programmieren, ich würde es mir zutrauen, sag mir, wie ich es machen soll, ich helfe dir. Wirklich echt einige. Ich weiß jetzt gar nicht, und es waren aber auch in kürzester Zeit so viele, dass ich gar nicht wusste, wem ich jetzt schreiben soll. Deshalb habe ich stattdessen niemandem geschrieben. nehmt's nicht persönlich, ich wage mich irgendwann an das Thema ran, weil ich jetzt auch nicht so richtig weiß, wie ich das machen soll, weil ich, Leute haben mich auch nach Zugangsdaten und so gefragt und da wurde mir so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so direkt so machen kann. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen. Aber wir kriegen das auf jeden Fall hin und ich bedanke mich erstmal bei den ganzen Leuten, die sich gemeldet haben und uns helfen wollen bei dieser Webseite. Das ist mega, mega nett und ich find's super, super cool. Danke für eure Anteilnahme und ich melde mich zurück, versprochen. Ich habe eure Nachrichten bei Instagram und so gesehen. Tut mir leid, dass ich nicht geantwortet habe.
Fühlt euch gesehen.
Wir sehen euch. Fühlt euch gesehen. Ich antworte noch. Auch dazu, Leute, wenn ihr euch irgendwie hier beteiligen wollt, wenn ihr hier einen Jingle machen wollt, wenn ihr uns Fragen schicken wollt, wenn ihr Probleme habt, die wir lösen sollen, egal was, wenn ihr einfach irgendwas wissen wollt, wie wird eigentlich Schokolade gemacht? Wir erklären es euch. Es ist gar kein Problem, auch ohne Vorwissen fühlen wir uns durchaus in der Lage, da solche Sachen zu erklären. Egal, was ihr wissen wollt, wir erklären es. Oder wir helfen euch bei euren Beziehungsproblemen oder sonst auch immer. Schreibt uns einfach bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail. Wir sind für euch da. Das ist eine der längsten normale Möwe-Folgen seit ever, glaube ich.
Ja, wir sind einfach Willi wills Wissen in besoffen.
Uninkompetent.
Wissen macht
Ja, das sind wir. Hinak, es war mir eine Freude, wieder mit dir zu reden. Ich habe dich ein bisschen vermisst, sag ich dir ehrlich.
Ach, Max, ich dich auch. Es ist schön, wieder hier zu sein.
Ich bin wieder hier in meinem Revier. Wir beenden diesen Podcast natürlich wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten. Also neuerdings Worte, die berühmte Persönlichkeiten der Welt- und Zeitgeschichte mutmaßlich so sagen werden sie denn irgendwann sterben. Und
was wir alle nicht hoffen.
Was wir natürlich niemandem wünschen würden. Wir denken heute an die letzten Worte von, ja, was, wie soll man es sagen, einem der größten Comedians unserer Zeit. Mario Barth. Er regt sich seit Jahrzehnten über die Position der Fernbedienung auf, die seine Freundin entscheidet, wo sie liegt. Außerdem ist ihm krasserweise irgendwie aufgefallen, dass Menschen Schuhe mögen, nur ihm ist sein Aussehen echt scheinbar scheißegal.
Er ist ein klassischer Verfechter von T-Shirts, wo drauf steht Dortmund, Pfeil nach unten.
Er ist ein klassischer Verfechter von T-Shirts von sich selbst. Ja, also, sorry, wer trägt denn T-Shirts mit seinen eigenen Sprüchen drauf? Also,
ich habe heute das normale Möwe-T-Shirt an.
Das ist auch okay. Aber diese Sprüche, auch diese Kategorie Kristall, bestimmt ein netter Mensch, glaube ich nicht, aber kann sein. Weißt du, all diese Leute, die diese T-Shirts anhaben, bah, widerlich. Michael Mittermeier, Dieter Nuhr, bestimmt nette Menschen, glaube ich nicht, aber kann sein. Aber das mit den T-Shirts.
Mittermeier ist okay.
Mittermeier ist, glaube ich, echt okay.
Ja.
Aber ich glaube,
ich mag den.
Aber ich glaube, Dieter Nuhr, boah. Mhm.
Ich kenne ihn nicht persönlich.
Ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber ich glaube, langfristig, um mit dem gut klarzukommen, muss man mit dem verwandt sein.
Ich sage es mal so, seine Kunst ist jetzt auch nicht meins.
Ja, ja, ja. Jedenfalls Mario Barth, sollte er denn irgendwann sterben, könnten seine letzten Worte sein. Ich versuche gerade so einen Berliner Akzent zu machen. Ich weiß, wie Icke hier. Sie werden noch von meinem Anwalt hören. Anwalt, kennst du? So, das war mein Berliner Akzent. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder und da werdet ihr hören, wie Hinak und ich uns über eine Stunde lang in den Armen liegen.
Tschaußen.